Hot Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Und Undav space to move into for Stuttgart. Undav Demirovic. That is astonishing. In the game's last minute now, and Demirovic has scored a sensational, wonderful, blockbuster goal, which may have won the game at the death for Stuttgart.
El Kanus macht in diesem Fall der Marokkaner gut reingezogen. Undav, und nein ist er. Undav, der hat das Auge und er hat den Pass für Chris Führich. Macht er den Deckel drauf? Macht er! 90. Minute. Das 2:0 durch den Mann des Tages. Nicht nur wegen seines Treffers, sondern auch schon deswegen, weil er die besten Ideen in der ersten Hälfte hatte. Und Carrasco trudelt der Ball ins Tor. Ausschluss vorbei. Der Favorit steht im Halbfinale.
Der VfB Stuttgart schlägt den SC Freiburg mit 1:0 und hat jetzt 12 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Und der VfB Stuttgart gewinnt mit 3:0 bei Holstein Kiel und steht mal wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Was für schöne Tage sind das gerade, um ein VfB-Fan zu sein. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge 389 mit Felix Mahler. Ich grüße dich.
Guten Morgen.
Guten Morgen auch in den hohen Norden zu Herrn Philipp Meisel, der die Tage direkt in den Kältekammern Norddeutschlands irgendwie durchzieht bis zum nächsten Samstag. Hi Philipp.
Moin.
Ich würde sagen, wir haben echt einiges vor. Nicht nur die Rückblicke auf Freiburg und Kiel, nicht nur den Ausblick auf das Spiel beim FC St. Pauli am Samstag. Wir haben für euch auch einen etwas längeren NLZ-Part heute, denn wir durften vor dem Restart der Hauptrunde mit dem U19-Coach Tobias Rathgeb sprechen. Dieses Gespräch hört ihr in unserem NLZ-Part in der Mitte der Folge. Das heißt, wie sagt man so schön, pickepacke voll. Und dann würde ich sagen, legen wir los in aller gebotener Kürze, aber doch großer Freude über genau das, was ein Philipp Meisel letzte Woche sich gewünscht hat, nämlich einen dreckigen und schmutzigen 1:0-Sieg gegen Freiburg. Wie geil ist das bitte?
Ich habe mich drin gesuhlt. So richtig, weißt du, wie so ein kleines, freches, vorwitziges Wildschwein, das dann im Wald in so eine kleine Suhle da reingeht und einfach eine gute Zeit hat. So habe ich mich drin gesuhlt. Ja? Und ich... Für mich, also nicht, weil ich schadenfreudig bin den Freiburgern gegenüber oder weil ich mich freue, dass das, was ich prognostiziert habe, eingetreten ist, schon auch ein bisschen, aber der Hauptgrund ist, solche Spiele stehen für Entwicklungsprozesse, für Reifeprozesse von Mannschaften. Und der VfB, der durchläuft immer noch diesen Prozess, einen Prozess, den Weg zu einer möglicherweise mal irgendwann wirklich konsistenten Spitzenmannschaft und da helfen solche Spiele immens.
Felix, dein Gefühl in dem Moment, als Ermedin Demirovic gemeint hat, er macht einen schönen Bolzplatz-Dropkick nach bester Manier in der 90.
Es war erstmal ein bisschen verzögert, weil Fahnen vor einem. Das war, als der Ball den Fuß verlassen hat, wusste man, okay, wenn das Ding reinsegelt, dann war es ein Traumtor. Und dann hat man gesehen, okay, unter dir wird gejubelt. Dann hast du einfach mitgejubelt, weil gesehen, dass das Ding einschlägt, habe ich nicht. Natürlich brillanter Moment und vielleicht über 90 Minuten, aber das sind halt die Spiele, für die du ins Stadion gehst, die Momente, für die du ins Stadion gehst. Und der war auch schon ziemlich gut, auch fand davor die Stimmung auch schon sehr, sehr gut. Also alle waren auf Level im Stadion. Und dann in der 90. hat sie es halt nochmal komplett hochgetrieben.
Ich habe das Tor gar nicht live gesehen. Ich hatte mein einziges freies Wochenende im Januar, ja, und habe das zu Hause verbracht mit Frau und Kindern. Und habe dann, ich stand in der Küche, als das, habe Essen gemacht oder vorbereitet, als das Tor fiel. Und meine Frau, mein Sohn und meine kleine Tochter saßen im Wohnzimmer vorm Fenster. Und plötzlich schreien die alle, ja, also aus dem Nichts, ja, weil es sich ja einfach auch nicht angedeutet hat, so, ja, und dann Der Kleine schreit, meine Frau schreit, die Kleine fängt an zu heulen, weil sie nicht kapiert, warum schreien die beiden? Ja, und oh, ich gehe dann rüber und sehe es dann in, sehe es dann quasi in der ersten Wiederholung, und das kannst du natürlich nicht arg viel besser machen, die Nummer. Das geht nicht wirklich besser, was Demirovic da reingezaubert hat.
Zumal, ja, wir liegen auch in diesem Podcast häufig mal daneben, was Spielvorschauen angeht, aber in dem Fall lagen wir wirklich richtig. Es war genau das Spiel, das du erwarten konntest. Die Freiburger, die ebenfalls am Donnerstag vorher in der Euroleague unterwegs waren, 90 Minuten, die auch gar keinen Hehl draus gemacht haben, dass sie tatsächlich gerne dieses 0-0 mitgenommen hätten oder das als Riesenerfolg abgestempelt hätten und dann eben doch noch diesen Tiefschlag. Besonders freut es mich tatsächlich für Ermedin Demirovic aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es mich generell einfach freut, wie er nach dieser langwierigen und schwierigen und komplizierten Verletzung zurückgekommen ist und wirklich konstant trifft. Zum anderen aber, weil er endlich mal ein geiles Tor gegen Freiburg schießt und das Ding am Ende nicht 1-3 verloren wird, sondern es wirklich das Tor des Tages ist. Und ich glaube, das ging ihm ganz ähnlich, ja.
Ein klassischer Demirovic auch. Also der weiß nicht, ob das nur mein Stadionblick war, aber es war gefühlt die erste Aktion, die ich von ihm richtig in Erinnerung hatte und gesehen habe seit der Einwechslung, und direkt dann so eine Nummer direkt gegen Freiburg. Das haben wir nachher auch bei den Statistiken dabei. Oder könnt ihr schon spoilern? Das hat alles gepasst irgendwie.
Und Maxi Mittelstädt hat es als erster gewusst.
Ja. Ja. Rieseneinstellung, in der man sieht, dass er schon die Arme in die Höhe reckt, noch bevor der Ball überhaupt die Torlinie überquert. Das war richtig gut. Und dann hinten raus muss man aber auch erwähnen, wie ich finde, dann natürlich die Parade von Alex Nübel, denn das kann ja dann hinten raus, also plötzlich haben die Freiburger dann gemerkt, oh, wir müssen wahrscheinlich doch noch was tun hier, ja, wenn wir nicht verlieren wollen, waren dann mit einer Chance zur Stelle, und Alex Nübel hat die dann wunderbar pariert. Übrigens auch schön, Angelo Stiller, der den Rebound sofort ins Seiten ausdonnert, genau das musst du machen. Keine, auch das haben wir natürlich hin und wieder mal erlebt, dass dann versucht wird, auch noch die Dinger schön zu verteidigen in solchen Situationen. Wenn das Spiel genauso ist, musst du auch nicht schön verteidigen, einfach raus das Ding. Ja, ich würde sagen, bevor wir noch ein bisschen auf die Bundesliga-Tabelle blicken und die Auswirkungen, die dieser 1-0-Sieg auf die Liga hat, machen wir das, was viele sehr gerne tun. Wir hören in die Daten hinein. Bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, was hast du uns mitgebracht zu diesem Heimsieg, zu diesem wichtigen Heimsieg des VfB?
Daten, die für Heimsieg sprechen, auch wenn kein hoher, und der war es ja auch nicht. 1,52 Expected Goals zu 0,72 auf Freiburger Seite. 7-2 Torschüsse. Also wir hatten ja durchaus ein, zwei Geschichten, gerade in der Zeit 1, wo das Ding auch mal aufs Tor kommen darf oder gefährlicher kommen darf. Niedriger Wert von Gegner logischerweise, nur 2 Torschüsse abgegeben, die Freiburger, 4-2 Großchancen. Ballbesitz immens, 63% auf VfB-Seite, 37% bei Freiburg, der zweithöchste Wert beim VfB in der Saison bisher. Pässe 515-225, auch das ist der zweitniedrigste Wert unter allen VfB-Gegnern, also das ist ja praktisch kein Passspiel. Passquote 85%-71%, auch das ziemlich horrend, auch das ist der zweitniedrigste Wert der Gegner, da kann nur Union Berlin im Hinspiel, also erster Spieltag, noch drunter liegen, die waren irgendwas mit 60, Ecken 6-2 und Laufleistung, hier müssen wir aufpassen. Ja, aufgerundet 110,8 Kilometer beim VfB, 114 Kilometer bei Freiburg, beides die niedrigsten Werte, also für den VfB und für die Gegner in der Saison bisher. Das war schon auffällig, Sprint 127-142, auch das der zweitniedrigste VfB-Wert, also da waren sie nicht so ganz da. Ebenso nicht bei Zweikämpfen, 72 gewonnen, Freiburg mit 84 gewonnenen Zweikämpfen, auch das zweitniedrigster VfB-Wert. Also da hat es ein bisschen ein kleines Manko gegeben, was aber zum Glück ja keine Auswirkung hatte. Begangene Fouls ist genau ausgeglichen, 14-14. Und wir hatten Demirovic, wir haben wieder ein, zwei Storys zum Spiel, 50. Bundesliga-Tor. Und dabei zum ersten Mal außer Distanz und direkt mal so. Und für den VfB, das fand ich auch noch interessant, hatte ich so nicht auf dem Zettel, 6. Weitschusstor in dieser Saison. Kein Team bisher mehr erzielt als der VfB Stuttgart. Und das, was wir vorhin schon angekündigt hatten, sein 4. Tor in Spielen gegen Freiburg in Folge. Also da trifft dieser Ex-Spieler-Effekt komplett bei Demirovic und den Preisgauern. Und auch das sehr interessant, natürlich schön, aber irgendwie zeigt sich diese Rückrunde nochmal, jetzt schon genau so viele Heimsiege gefeiert, 7 Stück, und so viele Heimpunkte mit 23 in der kompletten Vorsaison geholt der VfB Stuttgart. Und auch das, wir kommen ja gleich auf die Tabelle, seit Einführung der 3-Punkte-Regel 95-96 die zweitbeste Punktzahl, die der VfB jemals nach 20 Spieltagen hatte. Nur eben dieser ja berühmten Vizemeistersaison lief es noch besser. Ein Punkt mehr hatten sie da auf dem Konto, 40 statt 39. Und letzter Punkt, weil wir es ja auch angesprochen hatten, vor dem Spiel mit den Paradequoten von Atubolu und Nübel natürlich wieder mal ein Spiel zu null.
Vielen Dank. Ich finde, das sind alles in allem, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, sehr, sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Was mir vor allem aufgefallen ist, Philipp, waren diese Heimdaten. Wir hatten in der vergangenen Saison nach dem Aus gegen PSG so eine Delle beim VfB in der Bundesliga. Wir hatten vor Weihnachten mal einen richtigen Klopper mit dem 0-5 gegen die Bayern. Aber bis auf diese Dinge ist der VfB die richtige Heimmacht. Und das merkt man ja nicht nur in der Bundesliga, das merkt man auch in der Europa League, wo der VfB jedes Heimspiel gewonnen hat. Das ist schon eine Wucht. Und ich fand auch interessant die Aussagen von Julian Schuster, dem Freiburger Trainer, nach dem Spiel. Da gab es ja auch mal ein kleines, ich möchte es mal Tête-à-Tête nennen, mit Maxi Mittelstädt und Sebastian Hoeneß, der auch hinterher gesagt hat, sich entschuldigt hat zum einen für sein Verhalten, Julian Schuster, und gesagt hat, wir wissen alle, was dieses Stadion für eine Energie auslösen kann, und wenn man hier bestehen will, dann muss man da auch dagegen halten. Mit anderen Worten, Philipp, der VfB hat sich diesen Heimnimbus, glaube ich, so richtig zurückgeholt in der Liga, oder?
Das ist so, ja. Wir haben ja letzte Saison von der historischen Pleitenserie berichten müssen, ja, die der VfB hingelegt hat nach eben jenem PSG-Spiel. Bis in den Mai rein, glaube ich, gab es nur Niederlagen, 6 Stück in Folge in der Liga. Gab es noch nie in der Geschichte des Vereins, und davon ist man meilenweit entfernt mittlerweile. Ja, hat sich wieder auch dieses Standing zurückgeholt, dass niemand gern hierher fährt. Ja, weil du eben weißt, auch wenn es in der 80., 85., 88., 90. noch 0-0 steht, dann drehen wir halt nochmal den Hahn auf, wir Schwaben. Und dann passiert meistens noch was. Du siehst es ja auch bei unseren Freunden vom Institut für Spielanalyse, gibt es so schöne Zeitstreams von den Spielen. Da siehst du, wer wann die Tore macht. Und dann siehst du, dass es eine Mannschaft gibt, die herausragt in dem Bereich Tore zwischen 75 und 90 und Tore nach 90. Das ist der VfB Stuttgart von 1893. Und dann kannst du eins in eins zusammenzählen, dann kannst du denken, woher das kommt.
Du kannst ja schon fast damit rechnen, diese Saison oder dieses Jahr vor allem 2026. Frankfurt, Bern, jetzt Freiburg, da ständig irgendwas in 90 plus oder in deren Kiel. Sphären. Kiel, richtig, ja. Aber jetzt bei Heimspielen,
das ja, ist klar, ein völliger Wahnsinn. Bei Heimspielen, ja. Aber es ist eine Qualität dieser Mannschaft, bis ans Ende daran zu glauben, hier geht noch was. Und das geht eben auch nur im Verbund mit den Leuten, mit den Fans, mit euch da draußen, die uns jetzt zuhören. Das ist auch das, was die Spieler, die Verantwortlichen gebetsmühlenartig in jedem Take, den sie haben, nach den Spielen immer wieder wiederholen, ungefragt auch vorbringen. Weil das ist ein Fakt. Das ist einfach Fakt. Ja. Und das ist ein immenses Faustpfand im Rennen um was auch immer. Ja, wenn du das in deiner Hinterhand weißt, dann kann dir keiner was. Und in dem Modus sind die gerade, und das macht schon Spaß, dazu zu gucken.
Ja, ich finde vor allem diese Symbiose tatsächlich oder dieses Zusammenspiel zwischen Kurve und Mannschaft, da ist so ein, es gibt in Kroatien so einen schönen Spruch, ein unsichtbares Band zwischen den Fans und der Mannschaft. Und das sieht man übrigens auch in Phasen, wo man gar nicht so damit rechnet. Wenn wir dieses Freiburg-Spiel nehmen, es gab so, du hast es angesprochen, Philipp, der Zeitpunkt so ab der 75. Und ich hatte auch das Gefühl, so ab der 75. da hat der VfB richtig das Spiel in die Freiburger Hälfte gedrückt. Und wir hatten teilweise so handballartige Szenen, ne, wo um den Strafraum rum die Lücke gesucht wurde und als wäre es so ein Überzahlspiel und so. Und da hat die Kurve, da hat das Stadion gemerkt, jetzt sind wir dran, jetzt haben wir sie. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Die hängen fast schon in den Seilen. Und dann wird das Stadion lauter. Und dann zieht sich die Schlinge immer weiter zu.
Du hast
und
auch das, genau. Ja, das hast du richtig gespürt, ja. Die Cannstatter hatte sich so eine kleine Pause genommen. Die Cannstatter Kurve, so, würde ich sagen, so ab der 65. bis zur 80., 85. vielleicht, da war eher wenig. Und dann hast du für dich gemerkt, plötzlich jetzt. Alle. Jetzt. Und wenn dann die Cannstatter Kurve loszieht, dann machen ja alle mit mittlerweile. Das ist ja nicht mehr so, dass es nur die Cannstatter Kurve ist.
Ja.
Das ist dieses ganze Scheißstadion, das dann wirklich in die Vollen geht oder aus dem Sattel, nenn's wie du es willst, ja. Und dann ist das genau diese Energie und diese Wucht, von der Schuster sprach. Da hast du dann nicht mehr viel, was du dagegen stemmen kannst. Du kannst mit deinen Leuten nicht mehr kommunizieren, du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr. Das ist ja für uns oben genauso spürbar. Du merkst es wirklich, selbst wenn du, das ist ja die Phase, wenn wir da oben sitzen, wo wir dann schon in der geht die Einzelkritik in die Finalisierung und so weiter, da bist du nur noch mit einem halben Auge manchmal nur auf dem Platz, weil du halt so viel zu tun hast. Du spürst es aber. Und wenn es nur daran ist, dass sich deine Haare auf deinem Unterarm, in deinem Nacken aufrichten, einfach nur, weil dieser Roar was mit dir macht, ob du den bewusst gerade hörst oder nicht, du nimmst ihn wahr. Und das ist ein Wahnsinnspfand. Das ist richtig, richtig gut.
Felix, vielleicht ganz kurz nochmal, um den Freiburg-Block abzuschließen. Ich habe das zu Beginn der Folge gesagt. 12 Punkte Vorsprung jetzt auf Platz 7, die du dir erarbeitet hast mit dem Heimsieg. Das ist jetzt schon, wenn man sich die Bundesliga-Tabelle anschaut, eine richtige Lücke, die da entstanden ist zwischen 6 und 7. Das ist ein Riesensieg gewesen für den VfB mit Blick auf Europapokalteilnahme nächstes Jahr, oder?
Ja, das war ja die erste Notiz vor dem Freiburg-Spiel eigentlich, weil die ja dann, glaube ich, auch der 7. waren. Das, also wie gesagt, 20 Spieltage sind wir rum, wir haben 12 Punkte Vorsprung, dazu kommt ein Torverhältnis, das sind eigentlich quasi 5 Spiele, die du einfach da schön aufholen musst in noch restlichen 14 Spieltagen. Das ist ziemlicher Wahnsinn, also man kann noch nicht von irgendwas garantiert sprechen, aber irgendwo europäisch wird das vermutlich enden. Jetzt musst du halt nur noch gucken, wo du das eben schaffst. Schaffst du irgendwo noch den Champions-League-Platzierungen, bist du irgendwo an der quasi ja, Stelle, wo du Europa League und Champions League immer wieder hin und her hüpfst, mal 4, mal 5, da musst du jetzt halt drauf gucken. Aber von der Stimmung noch eins hinzuzufügen, es ist ja immer sowieso schon wahnsinniger Push und auch gegen Bern haben sie das Ding schon reingesungen, aber ich fand es auf einmal gegen Freiburg waren es auch diese Kleinigkeiten oder immer mehr kommen diese Kleinigkeiten, es ist auch dieser Szenenapplaus. Da reichen Zweikämpfe, da reicht ein Ballgewinn, da reicht eine schöne Staffette wieder hinten rum, wenn gerade eine giftige Situation war. Also es ist nicht nur dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, logische, wo das ganze Stadion mitgeht und pusht und wir wollen das Tor, sondern auch diese Kleinigkeiten. Also wirklich auch das Gespür mittlerweile ist da echt groß für da und wenn das so nicht abbricht, dann kann das eigentlich nur zu weiterem Erfolg führen.
Ja, ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich am Sonntagabend im Stadion bei diesem Zweikampf von Maxi Mittelstädt in der Nachspielzeit möglicherweise sogar lauter war als beim Tor selbst, aber das nein, das hast du völlig richtig gesagt, weil es gibt tatsächlich in diesem Stadion einen ganz großen Teil, der ein Gespür für dieses Spiel hat und das merken dann halt eben auch die Gegner und das finde ich besonders gut.
Die haben hoffentlich auch alle ein Gespür für die Tabelle. Wenn du diese nämlich anguckst, dann siehst du was, na Männer?
Was?
Die Top 4 machen die 6 da oben unter sich aus.
Okay.
Da passiert nichts mehr. Also ich bin zwar kein Freund von allzu frühen Prognosen, aber hiermit treffe ich eine. Diese 12 Punkte, dieses Gap, spielen die Mannschaften dahinter nicht mehr zu, weil ihnen die Qualität dafür fehlt. Das heißt, aus diesen Top 6 aktuellen Tabelle werden die 4 Champions-Leagueisten sich auswürfen, beziehungsweise die 3, weil die Bayern, ja, kannst du mal ausnehmen.
Ja, ja.
Und möglicherweise, ja, ich weiß, ihr da draußen, ja, es gibt möglicherweise 5 Champions-League-Plätze, aber davon ist aktuell noch nicht ganz auszugehen, deswegen reden wir nur von den 4 und diese 4, die machen die 6 aus. Und der VfB, der hat sehr, sehr gute Karten in diesem Rennen. Ja, ich bin extrem überrascht von den Hoffenheimern.
Ja.
Von hier Erfolg made by dildoking.de, Christian Ilzer und so weiter. Ja, das ist alles wirklich das komplette Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ich habe die, könnt ihr nur in meiner Kicktipp-Bonusprognose reingucken. Absteiger, erste Trainerentlassung. Überall Hoffenheim. Ja, war da, lag der Meißel mal komplett daneben. Aber nichtsdestotrotz, vollen Respekt für das, was sie da leisten. Ja. Aber ich glaube, ihnen traue ich nicht ganz diese Konstanz zu, dass dieses Level wirklich bis 34 zu halten. Ja. Ich meine, da kommt noch eine Delle und das wird sie dann die Position, die sie jetzt haben, kosten. Dass die unter den Top 5 landen, Top 6 ist unbestritten.
Ja, aber final traut er ihn einfach nicht über den Weg. Ne?
Nein. Das ist ja immer die Frage bei den Überraschungsteams. Beim VfB 23, 24 hätten ja, ich sag mal, Außenstehende nicht, wie wir da irgendwie...
Genau, hätten alle gesagt, das war ja jede Woche das Thema.
Das mal auf, genau. Ist ja schön gerade, aber mal gucken, wie es Hoffenheim macht. Und da hast du ja auch ein Riesenspiel vor dir. Ich glaube, was war das dann? Irgendwie drittletzter Spieltag oder sowas? Fahren würde wahrscheinlich, keine Ahnung, 16, 17, 18.000 VfB-Fans nach Hoffenheim. Irgendwann schön Prime, April, Mai. Das wird auch eine große Nummer, glaube ich.
Und das Beste ist, da ist es dann schon wärmer. Und nicht so kalt wie jetzt, was mich zur Überleitung bringt. Und wir blicken auf das Viertelfinale des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel. Nach dem 3-0 hat der VfB allerdings das Halbfinale erreicht, so rum. Und die erste Frage an der Stelle ist, Philipp Meisel, wie sehr haben deine Tools geholfen, dich aufzuwärmen, die Füße warm zu halten, die Hände, konntest du arbeiten, wie kalt war es? Also im Fernsehen kam es teilweise rüber wie so ein richtig schönes Wintergame in der NFL, in der Frozen Tundra.
Das ist so gewesen, ja, also es gibt ja die Wetter-Apps, die zeigen dir ja die aktuelle, reelle Temperatur an und auch die gefühlte, ja. Und die reelle war immer so zwischen minus 5 und minus 3. Die gefühlte war nie besser als minus 15. Oh, ja. Es war unfassbar kalt. Es kam ein Wind, der die Kieler Fans haben das sogar zum Thema ihrer Choreo gemacht. Von den Wellen, in denen schon so manches großes Schiff zerschellt ist und von der steifen Brise, die Kieler vorantreibt, ja, damit arbeiten die hier wirklich, ja, und es war unfassbar kalt. Ich hatte zeitweise zwei Mützen auf, ja, weil die eine nicht gereicht hat. So, ich hatte dann den Schlauchschal hochgezogen bis wirklich unter die Brillenkante. Stichwort Passivbewaffnung und so. Ja, herzliche Grüße. Anorak-Kapuze noch drüber. Handschuhe, so beheizbare Einlegsohlen, die du dir, also die sich selbst erhitzen, wenn du die in die Schule reinlegst, ja. Und natürlich, ihr wisst ja, alle, die meine Social Media verfolgen, kennen das schon lange, ich bin Team beheizbare Sitzkissen, ja. Und ich habe einfach versucht in der ersten Halbzeit, das Ding hat drei Stufen, ich habe versucht, nur auf Stufe 1 zu fahren und spätestens, ich glaube nach 15 Minuten habe ich aufgegeben, weil es du hast es nicht mal gespürt, dass da was an war. Und dann habe ich das komplett auf Stufe 3 durchgrillen lassen bis Ende. Und wirklich, ich war nicht der Einzige. Wir standen in der Mixzone danach. Das ist so ein angebauter Container hinterm Stadion. Ist alles hier natürlich so, ich würde mal sagen, gehobenes Drittliga-Format. Das ist nicht wirklich Zweitligamäßig hier oben, aber das ist nicht so wild. Jedenfalls viele Kollegen, du hältst ja dein Mikrofon hin oder dein Smartphone, mit dem du das aufnimmst, was die Jungs sagen, die haben richtig gehend gezittert, also weil das war so kalt, unfassbar, ja. Und als wir dann alle, ich habe mir noch die Kollegen von den Daniel Haug und den Felix Arnold haben wir noch mitgenommen, nachher im Uber Richtung Hotel, als wir in dem Uber saßen und unser Uberfahrer macht den Eiergrill an, das war der schönste Moment vom Abend. Das war besser als das Spiel selbst, als der die Sitzheizung anmacht. Ich sag, Gottes Willen, ich liebe dich, ey. Ich fahre mit dir überall hin.
Ja, also wir halten fest, es war wohl wirklich sehr kalt. Ich frage mich nur, wann kommt der Rabattcode Meisel3000 für die beheizbaren Sitzkissen? Aber das ist eine andere Geschichte.
Wir machen eine Butterfahrt auf der Donau mit so einem Rentnerdampfer und ich verkloppe euch die Dinger. Genau. Ja, für einen Sonderpreis.
Das ist wirklich, wirklich kalt. Hat man übrigens auch an Sebastian Hoeneß gesehen, der auch dick eingepackt war. Das kennt man von ihm auch nicht.
Von Expedition.
Ja, Mütze auf dem Kopf und nochmal die Jackenkapuze. Und dann würde ich sagen, gehen wir aufs Sportliche.
Ich versuche euch das, also das kann ich euch noch irgendwie versuchen, verfügbar zu machen. Wenn es Bilder davon gibt, ich habe keins gemacht, weil einfach zu kalt war, das Smartphone rauszuholen. Alles. Aber die Stuttgarter Fans, der Auswärtsblock, der stand so im Wind, dass die Ultras ihre Fahnen nicht schwenken mussten. Die mussten die einfach nur hochheben.
Ja, das hat man im Fernsehen gesehen.
Die haben von alleine, sind die da im Wind gestanden. Das war großartig.
Das hat man gesehen und das sah tatsächlich irgendwie, auch wenn es wirklich kalt war, aber das sah irgendwie gut aus. Also das waren gute Bilder. Auch bei beiden, auf beiden Kurven hat man das gesehen, dass diese Fahnen einfach von selbst im Wind wehen. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zur Expedition Kiel zu sagen hat. Das sagt der Trainer auf der Pressekonferenz nach dem am Ende dann doch souveränen Sieg bei Holstein. Bitteschön.
Vielleicht von hinten angefangen. Wir sind natürlich super froh. Wir stehen wieder im Halbfinale. Das ist eine großartige Sache für uns alle. Und es war ein Stück weit das erwartete Spiel. Die ersten 10 Minuten waren wir noch nicht so gut im Spiel. Rappo und die Kieler haben sich da was einfallen lassen, mit einer Raute gespielt, dann versucht, unsere IVs sehr weit rauszuziehen, um dann in den richtigen Momenten drüber zu spielen. Das ist gerade auch am Anfang, denke ich, ein, zweimal ganz gut gelungen. Einmal waren wir auch in der Restverteidigung nicht gut. Es war, glaube ich, die größte Chance über die halb rechte Seite, wo Alex dann den Ball hält. So, und dann haben wir so ein bisschen angepasst, dass wir da nicht mehr komplett rausschieben müssen. Und dann, glaube ich, war auch generell ein bisschen mehr Kontrolle. Und dann waren die Chancen eher auf unserer Seite. Dann war es eher so, dass wir es versäumt haben, ja, eine dieser Chancen auch zu nutzen. Dennis Kopfballchance, Jamie hat eine gute Abschlusschance. Dennis eigentlich nochmal eine Möglichkeit, wenn er den Ball richtig annimmt, steht er frei vorm Tor. Chris hat eine Schusschance. So geht's dann mit 0-0 in die Halbzeitpause. Das ist gefährlich in so einem Pokalspiel. Du musst schauen, dass du da keine Momente aufkommen lässt. Und das, denke ich, ist uns gelungen. Und dann hat man natürlich mit dem Standard den Dosenöffner, machen das 1-0. Und dann hat man, glaube ich, nur noch eine wirklich, wirklich brenzlige Situation, Missverständnis zwischen Jeff und Chris, als er dann von halb rechts natürlich mit einer großen Chance den Ausgleich machen kann. Ja, da haben wir dann Glück, dass es nicht passiert und nachher machen wir das Spiel zu. Ich denke, es geht unterm Strich in Ordnung, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Ich wünsche Rappo und den Kielern alles Gute für den weiteren Verlauf in der Saison.
Soweit der VfB-Trainer. Philipp, ja, das war lange eine komplizierte Angelegenheit. Das sah lange tatsächlich auch sogar nach dem 0-0 aus. Und dann kam der sogenannte Dosenöffner Anfang der zweiten Hälfte mit dem 1-0. Wie hast du das Spiel an und für sich wahrgenommen?
Ja, genau so. Also die Mannschaft hat sehr lange gebraucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Auch weil Marcel Rapp Masterclass tatsächlich, also der ist einer der wenigen Trainer in der Saison bisher, der es geschafft hat, Hoeneß eine Aufgabe zu stellen, die er A, so nicht erwartet hat und für die er B, eine Weile gebraucht hat, um eine Lösung zu finden. Kiel hat mit einer Raute im Mittelfeld agiert, hat es immer wieder geschafft, die VfB-Mannschaft so zu locken, dass sie dann mit ihren langen Bällen giftige, schnelle Nadelstiche setzen konnten. Das war schwierig. Am Anfang hat Chabot zweimal einfach gepennt. Hendricks hatte extrem viel zu tun.
Aber irgendwann auch keine Lust mehr auf die Maske übrigens.
Ja, genau. Aber dann haben sie sich, also erstmal haben sie eine Lösung gefunden für diesen Kieler Ansatz und dann haben sie sich da peu à peu die Hoheit erarbeitet und die dann auch nicht mehr hergegeben. Ja, und trotzdem war Kiel nie tot. Im Gegenteil, dies war ein sehr, sehr, sehr guter Auftritt dieser Mannschaft. Muss ich wirklich alle Hüte vorziehen. Marcel Rapp sowieso guter, sehr guter Trainer. Die Mannschaft spielt Fußball. Die haben nie auch nur ansatzweise versucht, mit den klassischen rudimentären Mitteln zum Erfolg zu kommen. Ja. Spiel mir den Ball lang, Bruder, und dann rennen halt fünf Leute hinterher und so. Nee, die spielen Fußball, haben einen klaren Plan, haben eine stabile Balkan-Viererkette da hinten drin, lauter Itch, die zocken das runter, so, ja, und haben auch wirklich unter Druck, also da, selbst der Pressing, intensivste Pressing-Druck vom VfB, und wenn die wirklich an ihrem eigenen 16er standen, hat die überhaupt nicht gejuckt, die haben weiter schön kurz, klar, hier, zack, zack, direktes Spiel, einfache, schnelle Kontakte hinten raus, wirklich gut, aber VfB, wie gesagt, klar, bessere Mannschaft, hat sich dann die individuelle Qualität auch durchgesetzt. Dann kam der Dosenöffner von Undav und über den muss man halt echt, finde ich, reden. Ja, der macht seinen x-ten Scorer in dieser Saison. Ja, hat jetzt, ich habe gestern eine Grafik gesehen, hat quasi mit Kylian Mbappé aufgeschlossen. Ja, der so hat 23.
In den Scorer. Top 5 Ligen ist nur Mbappé besser, was die Scorer
genau,
hat, seit November.
Undav hat 22. Ja, aber, und das ist das Interessante, das ist Mbappé, der hat halt, glaube ich, 21 Tore und 2 Vorlagen.
So. Und 2 Spiele weniger als
Undav. Und 2 Spiele weniger. Und Undav verteilt sich halt Tore und Scorer. Ja? Ja. Der legt fast genauso viel auf, wie das er selber macht. Das heißt, sein Wert für die Mannschaft ist viel, viel höher. Das ist kein Ego-Shooter, der nach seiner eigenen Score und Statline guckt, sondern er guckt halt, dass die Mannschaft funktioniert.
Leute, bestes Beispiel, das 1-0 am Sonntag. Da sieht er Demirovic im Rückraum, ne?
Das Tor fällt, weil Undav diesen Weg macht, diesen Druck auf den Freiburger ausübt, dadurch der seinen Ball nach vorne nur unkontrolliert spielen kann, mitten in die Pressingfalle rein, da stehen Mittelstädt und Führig, und dann macht's klack, klack, klack. Dann Undav legt, kommt der Ball ja wieder zu Undav, der dann Demirovic auflegt. Das heißt, durch diesen Laufweg erarbeitet sich Undav eigentlich seinen Assist. Ja, der legt ihn sich selber auf, wenn man so möchte, weil er weiß, was passiert, wenn ich jetzt auf den Druck mache, der kann den Ball nur dahin spielen. Und dann macht's, dann kleppert's. Und gestern auch wieder, der nimmt die Mannschaft regelrecht auf seine Schultern, ja. Das ist mehr als nur ein Torjäger, das ist ein richtiger Führungsspieler mittlerweile geworden, der das große Ganze im Blick behält, der wie ein Coach agiert. Du siehst auf dem Platz, das siehst du ganz oft im Fernsehen auch nicht, das kannst du nur sehen, wenn du im Stadion bist, wie der Situation vorahnt, wie er Spieler stellt. Der macht richtig gehend Anweisungen. Du machst jetzt das, du machst jetzt das, dann passiert das. Und er hat zu 90% liegt er richtig mit dem, was er da ansagt. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, das darf man auch nicht wirklich unter den Scheffel stellen. Wir erleben diesen Spieler in seiner Prime. Besser wird der nicht mehr. Ja, weil er ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, und das ist 29 Jahre alt, dieses Level hält er noch ein, zwei, vielleicht drei Jahre. Und sind wir alle froh, dass wir das miterleben dürfen, weil er auch das Trikot vom richtigen Club trägt. Ja, und dass du dir das angucken kannst, wie dieser Zocker, der diesen Weg gegangen ist, der so viel Scheiße fressen musste in seiner ganzen Spielerkarriere, jetzt sich alles zurückholt, was er über die Jahre hinweg quasi reingegeben hat, in irgendwelchen, bei irgendwelchen Mappens und Weiß und sonst wo rumgeeiert ist, um jetzt so ein Spieler sein zu können. Ja, das gehört alles dazu. Manchmal muss man leiden, manchmal muss man erstmal viel geben, bevor man was zurückbekommt. Aber er bekommt es gerade mit der groben Kelle und das ist einfach großartig, das anzuschauen.
Das ist wunderschön. Und Felix, was vor allem für mich irgendwie dann auch beruhigend ist, gerade aufgrund seiner Historie trägt Dennis Undav den VfB auch durch solche Kicks im Pokal, in Bochum, in Kiel. Da hast du, also ja, es war eine komplizierte Nummer, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, dass die Kieler so einen Schocker machen, wie beispielsweise mal gegen die Bayern oder mal Saarbrücken eine Zeit lang oder die Bielefelder letzte Saison. Ich hatte das Gefühl, ja, der VfB hat sich schwer getan, aber er hat es unter Kontrolle. Und im Zweifel geht es vielleicht dann mit 0-0 in die Verlängerung, wenn da gar nichts passiert. Aber dann hast du halt einen Dennis Undav, Philipp hat es angesprochen. Das ist schon, dass du so einen Spieler hast, der es zu schätzen weiß, auch auf solchen Plätzen bei Minustemperaturen den entscheidenden Stich zu setzen, das ist so viel wert.
Man muss natürlich sagen, also wenn du das Gesamtergebnis siehst, dieses Spiel geht um eigentlich zwei Tore zu hoch aus. Ja. Weil dann wäre auch mein Tipp gewesen. Ja,
vor allem um eins zu hoch. Was soll denn dieses Karasor-Tor? Ich habe 2-0 getippt. Was soll der Quatsch? Der legt sich richtig auf den Ball, dass er reinmurmelt.
Nein, aber also das ist auch, also das haben auch alle gesagt nachher oder eingestanden, ja, und mir tut's ein bisschen leid für Rapp und seine Jungs, weil die einfach einen guten Job gemacht haben. Die verlieren das Spiel, das muss man auch erstmal, das darf man so attestieren, das ist bemerkenswert. Die verlieren das Spiel in der Offensive, nicht in der Defensive. Wenn die bessere Leute wie den Harris da vorne hätten, hätten die mindestens ein Tor gemacht. Und dann möchte ich mal sehen, wenn Kiel hier in Führung geht, wie das dann läuft. Und alles in allem, diese Viertelfinalspiele, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Das sind meistens die Spiele, wo es jetzt nicht die Highlights bei rauskommen. Weil jeder weiß, nur noch zwei Schritte. Nur noch zwei Schritte bis Berlin. Ja? Das Halbfinale, Einzug steht über allem, egal wie. Ja? Und das haben sie sehr gut runtergespielt, die Männer von Sebastian Hoeneß. Und deswegen darf man das auch genauso herausarbeiten. Das war eine souveräne Nummer vom VfB Stuttgart, auch wenn es ein bisschen gebraucht hat, bis die Maschine richtig ins Rollen kam.
Ich würde gerne noch ein paar Takte zu Chris Führig sagen, der in meinen Augen der beste Mann war auf Seiten des VfB am Mittwochabend in Kiel. Von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben, geackert, defensiv, offensiv, sich eingebracht, Abschlüsse gesucht, Abschlüsse kreiert, sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Allerwertesten aufgerissen an diesem eiskalten Abend im Holsteinstadion. Und mich freut's wahnsinnig, dass er letzten Endes dann in der 90. Minute mit dem 2-0 den Deckel drauf gemacht hat. Auch wiederum schön in Szene gesetzt, aber perfekter Laufweg aus der eigenen Hälfte. Läuft dann allein auf den Keeper Weiner zu, umkurvt ihn und findet den Abschluss und macht das 2-0. Generell bin ich der Meinung, dass Chris Führig sehr, sehr formstark ist zuletzt, dass er gerade auch in solchen Spielen wie, sei es noch in der Hinrunde Mainz, sei es auch das Tor gegen Union, auch wenn es dann letzten Endes nicht der Siegtreffer gewesen ist, da die Berliner noch ausgeglichen haben. Aber gerade in diesen Spielen gegen Gegner, die spielerisch unterlegen sind, ist er derjenige, der die Chance bekommt, der Lücken sucht, der sich aufreibt und der unermüdlich versucht, die Lücke zu finden, den Torabschluss zu finden. Und ja, ich muss sagen, tatsächlich in meinen Augen, für mich war er neben Dennis Undav wirklich der auffälligste und beste Mann. Und steht so ein bisschen Pass pro Toto für die gesamte Mannschaft, die sich einfach an solchen Abenden wie in Kiel nie aufgibt, nie hängen lässt, immer weitermacht, arbeitet, wie so ein Maulwurf, der sich durchgräbt und durchwühlt durch die Erde, und irgendwann wird das Ganze dann belohnt und irgendwann kommt man am Ziel an. Und dafür, finde ich, steht Chris Führig, der mit einer wirklich, wirklich guten Leistung und dem 2-0 den Deckel drauf gemacht hat. Und ich glaube, man hat auch an seinem Torjubel gesehen, wie viel ihm das bedeutet, wie wichtig das für ihn war, dass er diesem Spiel dann hinten raus seinen Stempel aufdrücken konnte. Felix, er scharrt schon mit den Hufen, ich sehe es. Dann wollen wir nicht länger warten lassen und spielen den Jingle ab, bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, du hast das Ding in Kiel genauso wie ich vor dem Bildschirm beobachtet und musstest nicht auf irgendwelche Heizgegenstände zurückgreifen. Was sagen denn die Zahlen noch zu dem Spiel?
Ich frage mich erst, wie man das sieht, dass ich in den Hufen scharre, aber ist okay.
Ja gut, das ich kenne dich ja mittlerweile schon.
Okay. Ja, also ich halte mich kurz mit den Daten, auch immer dem geschuldet, dass halt der DFB-Pokal nicht wie die Bundesliga, Europa League irgendwie selber Daten ausgibt, machen die ja einfach nicht. Das heißt, ich gehe auf ein paar FOTMOP-Daten. Expected Goals sind bei 0,88 bei Kiel und sogar 2,62 beim VfB, weil halt die Tore, wie sie gefallen sind, am Ende relativ hohe Werte haben dürften. Schüsse aufs Tor 3-5, Großchancen 2-3. Also das zeigt, dass es einfach ein bisschen zu hoch war, haben wir auch schon besprochen. Ballbesitz bei 60% beim VfB, 40 bei Kiel. Pässe spielt der VfB auch mehr, 566, 390 circa bei den Kielern. Passquote der VfB immer auf so einem guten Niveau, 86%, aber auch Kiel gut dabei gewesen mit 81%. Und man guckt, dass Freiburg in Stuttgart 10% weniger Passquote hatte. 4-5 Ecken pro VfB. Gewonnene Zweikämpfe 43-44, und ich glaube, damit kann man es fast belassen. Was natürlich noch interessant ist, was wir angesprochen haben, das dritte Mal mindestens Halbfinale und einmal Viertelfinale unter Hoeneß, seitdem er da ist. Das ist eine überragende Pokalserie, die er da hat. Ich meine, die erste war ein Spiel in Nürnberg und danach Leverkusen, vorgezogenes Finale, und dann gewinnst du das Ding, jetzt spielst du wieder im Halbfinale. Mal gucken, wer dann kommt. Nächste Woche Sonntag müsste die Auslosung sein, wenn alles rum ist. Und auch das erst zum zweiten Mal in der Geschichte des VfB Stuttgart, dass sie in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten das Halbfinale erreicht haben im DFB-Pokal. Das war das letzte Mal 96-97 und 97-98 der Fall. Also auch da, wir sprechen oft davon und wir übertrainen ja damit auch nicht. Es sind einfach historische Zeiten. Und auch das habt ihr angesprochen, diese Geschichte von Top-5-Ligen, Spieler-Torbeteiligung seit Anfang November, Mbappé 23 und auf 22, 19 Spiele, 14 Tore, 8 Assists.
Brutal. Danke, Felix. Und auch gut, dieser Rückblick auf die Pokalspielzeiten des VfB. Ich musste gerade dran denken. Also vielleicht, um nochmal das Ganze in den Kontext zu rücken, in welcher schönen Zeit für VfB-Fans man gerade lebt. Und das ist es wirklich. Wenn man sich überlegt, dass der VfB, ihr erinnert euch vielleicht 2006, 2007 in der Meistersaison unter Armin Fee, ja dann auch bis ins Finale gekommen, DFB-Pokal, die Chance da aufs Double verspielt gegen den ersten FC Nürnberg. Und in der Saison darauf, und das geht mir oft ein bisschen unter, da hatte der VfB auch das Viertelfinale erreicht und bekam im Viertelfinale zu Hause den Zweitligisten, damals noch Zweitligisten Carl Zeiss Jena zugelost und ging raus. Zu Hause im Viertelfinale gegen Jena, in der Verlängerung geführt, dann gab es, glaube ich, einen Patzer von Sven Ulreich, dann ging es ins Elfmeterschießen und das wurde dann verloren.
Jan Schiemack, Masterclass.
Jan Schiemack, genau. Worauf ich hinaus will, selbst in der Meisterphase unter Armin Fee hat der VfB das nicht geschafft, zweimal hintereinander das Halbfinale im Pokal zu erreichen, obwohl es durchaus drin war.
Das ist alles Nico Willig, sag ich euch. Nico Willig hat dem Verein ein Pokal-Geilheit-Sieger-Gen, was auch immer, gegeben. Ja?
Felix, jetzt stehen zwar in der nächsten Woche noch zwei Viertelfinals an, du hast es gesagt, die Auslosung ist dann Sonntag in einer Woche, aber du darfst mir jetzt schon sagen, wen du denn gerne hättest und wie es denn gerne laufen soll.
Oh, wen ich gerne hätte? Also wenn ich jetzt wirklich aus ganz provokanter Fansicht gucke, habe ich schon länger, ob es jetzt Finale ist oder Halbfinale ist, so einen schönen Auswärtssieg in Berlin im Kopf. ob du den damit das Finale nimmst, den KSC-Freund oder nicht, oder halt im Finale selber. Aber mein Bauchgefühl ist irgendwie eine 2013-Wiederholung, Freiburg kommt da weiter und dann Heimspiel gegen Freiburg. Das ist irgendwie mein Bauchgefühl.
Okay, ich sag's wie es ist, ich will ein Heimspiel gegen Leverkusen. Weil ich glaube, dass der VfB endgültig keine Angst mehr vor denen hat. Und weil ich glaube, dass man da eine Chance hätte. Und ich hätte einfach gern ein Heimspiel. Philipp?
Ich hätte gern, dass Kasper Jüllmann wieder dahin geht, wo er hergekommen ist. Und das kann man ganz gut regeln mit so einem Pokal-Halbfinale. Ja? Ich mag den Herrn nicht, das sage ich hier ganz offen, falls es nicht gerade schon sowieso schon deutlich wurde.
Ich hab das nicht deuten können gerade.
Nein. Aber ja, also ich nehme das wie du. Ja, ich glaube auch, dass es, also zumindest einmal, bevor man in Berlin ist, sollte man bitteschön ein Heimspiel zugelost bekommen, lieber DFB. Ja, wärmt diese Scheißkugel an von mir aus, ist mir egal.
Der VfB steht im Halbfinale, ist die einzige Mannschaft, die noch kein Heimspiel hat in dieser Saison. Alle anderen hatten jetzt zumindest mal, Leverkusen war auch bisher nur auswärts, hat jetzt auch die ersten Heimminuten bekommen gegen St. Pauli, also das wäre schon gut.
Ja, büßt mal letzte Saison halt ein, ne? Da hattest du einiges, Augsburg, Lautern. Ja. Das stimmt. Leipzig.
Aber gerade auch wenn wir nochmal uns vor Augen führen, diese Heimwucht, ich glaube, da musst du auch zu Hause wirklich von niemandem Angst haben. Und die Geister scheiden sich so ein bisschen dran. Ich sag's jetzt mal ganz erlaubt, wann hättest du denn die Bayern lieber? Ja, so weit würde ich noch gar nicht denken. Außer müssen die erstmal das Halbfinale noch erreichen gegen Leipzig. So, die haben noch eine Aufgabe vor der Brust. Aber ja, ich glaube, aus VfB-Sicht ist das einfach ein Traum. Ja, du bist überall noch dabei. Du hast alle Chancen. Und ich sage, Sebastian Hoeneß und der DFB-Pokal, it's a match. Dann würde ich sagen, machen wir Päuschen und sind gleich wieder da.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Zurück mit dem NLZ. Und da, Philipp, müssen wir über den Fehlstart des VfB 2 sprechen nach dem 0-4 beim SC Verl. Und
das müssen wir, ja. Ja. Das müssen wir, auch wenn das Ergebnis nicht ganz die Leistung widerspiegelt, die die Jungs gebracht haben. Das war besser als 0-4, aber nichtsdestotrotz, am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. 3 Euro, bitte, danke.
Gerne.
Und diese Ergebnisse stimmen nicht in allen 3 Spielen bisher. Jetzt geht's gegen 1860. Gute Gelegenheit, den sogenannten und viel beschworenen Bock umzustoßen. Man hat jetzt auch nochmal 2 Spieler abgegeben. Hinten raus in der Transferphase möglicherweise den Kader jetzt auch dahingehend nochmal bearbeitet, dass vielleicht so der ein oder andere potenzielle Störfaktor nicht mehr da ist. Ja, weil unzufriedene Spieler, die halt nicht zu den Zeiten kommen, die sie gerne hätten, die tun dir in der Lage, in der du jetzt gerade bist, natürlich nicht gut. Thomas Castanaras ist zu Augsburg, Efe Korkut zu Athletic Bilbao. Wird gespannt zu beobachten sein, was da jetzt passiert. Fakt ist, auch wenn wir lange Teile der Vorrunde darüber gesprochen haben, der VfB muss nicht nach unten gucken, das muss er jetzt.
Ja.
Dafür ist diese Liga viel zu eng beieinander. Da bist du ganz schnell bei der Musik, wenn du jetzt nicht aufpasst.
Und dazu brauchst du auch in dieser 20er-Liga, du brauchst einfach wirklich viele Punkte, um über den Strich zu bleiben.
Genau, ja. Also 45 ohne drunter machst du es nicht. Ja. Und da ist noch ein bisschen was zu tun und das wissen die da unten, das weiß Nico Willig allen voran mit seinem Trainerteam. Und jetzt geht's drum, aus den Leistungen, die man auf den Platz bringt, mehr rauszuholen. Das muss jetzt keine Siegesserie sein, aber du musst anfangen zu punkten. Du musst stabiler dastehen. Du darfst dir dein Torverhältnis nicht versauen oder nicht weiter versauen, indem du hohe Niederlagen kassierst. Diese Dinge, die müssen jetzt da sein. Zusammenstehen, zusammenhalten. Das geht jetzt nicht mehr nur mit Fußball. Da muss man auch die etwas gröbere Gangart mal hier und da nutzen und dann aber, und das ist ja auch, die nächsten 3 Euro unter Druck entstehen meistens, nicht immer Diamanten, aber dann doch, da schälen sich dann die raus, die wirklich nach oben kommen wollen, können, und da gibt's einige in der Truppe, und jetzt ist Zeit, das zu zeigen.
Ja, und ich glaube, Nico Willig weiß ganz genau, wo er die Hebel anzusetzen hat. Du hast es angesprochen, Samstag 16:30 Heimspiel gegen TSV 1860 München. Also wer Zeit und Lust hat, das Team zu unterstützen, können sie sicher gebrauchen. Die VfB Frauen sind gestartet wieder in ihre Zweitligasaison, der Restart. Da war irgendwie alles dabei. Gegen SG 99 Andernach sehr früh 2-0 geführt, dann plötzlich 2-3 hinten. Und hinten raus war es Rosa Rücker, die dann noch den 3-3 Ausgleich besorgt hat. Punkt immerhin, war sicher mehr drin, hätte aber auch schlimmer ausgehen können. Mit der Folge, dass der VfB in der Tabelle den Platz an der Sonne verloren hat. 2 Punkte Vorsprung sind es noch auf den 3. Platz. Also das wird richtig spannend noch im weiteren Verlauf der Saison. Und das Gute ist, die VfB-Frauen haben gleich das nächste Heimspiel. Also wer auch noch am Sonntag um 13 Uhr nichts vorhat, der kann da mal vorbeischauen. Da ist Borussia Mönchengladbach zu Gast und die VfB-Frauen wollen die nächsten Punkte holen im Kampf um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das, was wir euch zu Beginn der Folge schon angekündigt haben. Denn wir hatten die Gelegenheit, zu Wochenbeginn mit Tobias Rathke zu sprechen, dem Trainer der U19. Es geht auch bei der U19 jetzt bald wieder los mit der Hauptrunde. Achtung, Ingo Zamperoni-Voice, dieses Gespräch haben wir am vergangenen Montag aufgezeichnet und wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß damit. Und wie früher bei der Mini-Playback-Show, die Zauberkugel, befinden wir uns jetzt in Stuttgart-Bad Cannstatt und freuen uns wahnsinnig, dass wir Tobi Rathke zu Gast haben und mit ihm sprechen können, dem Cheftrainer der U19 des VfB. Tobi, grüß dich.
Hallo zusammen.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns tatsächlich auch diese Woche rausgesucht, weil eben das denn wieder losgeht, auch bei euch. Ihr habt jetzt viele Turniere gehabt zuletzt und die Hauptrunde steht an demnächst und hatten uns gedacht, wäre doch schön, mal wieder mit jemandem aus dem NLZ zu quatschen und da einfach mal zu gucken, wie es denn so ist und wie es gerade so läuft und natürlich aber auch auf deinen persönlichen Werdegang, denn du hast ja auch viel, das glaube ich, können wir vorwegnehmen, viel auch schon beim VfB selbst erlebt.
Wir haben gerade die Zahlen nochmal uns vergewissert, damit wir sie auch richtig haben. 326 Spiele für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Tobias, das ist ein ganz schönes Brett.
Ja, ist eine coole Zahl. Die bedeutet mir auch richtig viel, das muss ich dazu sagen. Ich bin schon immer ein Spielertyp gewesen, der Spieler und Menschen unterstützt so und deswegen so kommt dann eben auch diese Zahl zusammen, weil ich eben ja diese Aufgabe, die ich dann damals hatte, eben mit allem, was ich habe, gelebt habe und so kommt dann halt auch eben mal so eine besondere Zahl raus. Ja.
War für den Club auch, glaube ich, was Besonderes, jemanden wie dich zu haben, der so eine Rolle ausfüllen kann. Hat man da jemals auch mit dir darüber gesprochen im Vorfeld, dass man das genau das wollte oder kam das einfach, hat sich so ergeben?
Weil ja, also halt nach meiner Zeit in Rostock, wo ich dann wieder zurückgekommen bin, war die Rolle klar definiert. Damals von Freddy Bobic, der gesagt hat, wir brauchen einen starken Mann in der zweiten Mannschaft, unabhängig von den Trainerteams, sondern auch auf dem Platz. Da war die zweite Mannschaft damals im Abstiegskampf. Und von dem her war das klar definiert. Fand ich auch wichtig, dass das klar definiert wird und dass es nicht nur darum geht, eine gute Leistung zu bringen, sondern als erfahrener Spieler eben noch mehr Rollen zu übernehmen. Und von dem her war das von vornherein klar, ja, und hat mir großen Spaß gemacht.
Welche Rolle hat dabei gespielt, dass du, ich glaube, das können wir so sagen, eigentlich hier jeden Grashalm kennst? Also, dass du hier groß geworden bist, dass du aus der Gegend kommst, dass der VfB ja dein Verein ist und du hier nicht groß irgendwie eingeführt werden musst in irgendwelche grundsätzlichen Dinge.
Das auf jeden Fall auch und trotzdem, die Aufgabe ist ja so, wenn du ein gewisses Alter hast im Fußball, da war ich damals dann 27, als ich wieder zurückgekommen bin, habe davon 3/4 Jahre eine schwere Verletzung gehabt und habe das Fußballgeschäft natürlich kennengelernt, wie es dann mal so ist, wenn du halt eben verletzt bist und ja schwierig wird, eben auf Einsatzminuten zu kommen und dann schätzt du das nochmal ganz anders und deswegen war es bei mir dann damals eben so, dass ich mir die Frage stellen musste, gehe ich nochmal los, möchte ich nochmal loslegen oder ist die Geschichte hier jetzt genau passend für mich, auch vom Alter her, um da eben eine andere Rolle einzunehmen und dann auch vielleicht weitblickend schon meine Karriere danach anzuwerfen und für das habe ich mich damals dann auch entschieden und wie man heute sagt oder sieht, war es glaube ich keine so schlechte Entscheidung.
Das hast du nach einigen Co-Trainerstationen oder Stationen neben anderen Trainern seit dem 1. Juli 25 den Cheftrainerposten in der U19. Wenn du deine Monate, die jetzt dazwischen liegen, seitdem so ein bisschen Revue passieren lässt, war das, was da sich alles abgespielt hat, wie du es selbst erwartet hast, oder war was neu, oder sagst du, nee, ich habe eigentlich schon davor das alles so kennengelernt, wie es sich jetzt auch für mich darstellt, ist eigentlich gar nicht so viel anders als davor schon.
Ja, es ist eher so, dass es gar nicht so viel anders ist. Also ich hatte mit Mikko Willig ja schon jahrelang zusammengearbeitet. Wir haben sehr eng und sehr vertraulich miteinander gearbeitet, sehr offen auch. Und von dem her ist es jetzt eigentlich fast nur auf dem Papier eine andere Rolle, ja. Etwas mehr Verantwortung, aber ich sag's immer, ich war jahrelang Kapitän. Ich liebe diese Verantwortung und von dem her ist das für mich gar kein Thema, die Verantwortung, sondern nur, dass eben du jetzt viele Dinge absegnen musst und ja, nochmal die eine andere Frage mehr beantworten musst. Aber ja, von dem her, das kommt mir entgegen. Ich spreche sehr viel und sehr gerne. Deswegen habe ich auch, was die Kommunikation ankommt, deswegen bin ich bei euch genau richtig. Nein, auch die Kommunikation untereinander ist natürlich schon, man muss ehrlich sagen, die Cheftrainerrolle ist schon was anderes wie der Co-Trainer, auch im Umgang mit den Spielern, das ist klar. Also die Hälfte des Teams kennt mich als Co-Trainer, von dem her, da brauche ich jetzt nicht groß umstellen, das werde ich auch nicht tun. Ich werde immer ein Trainer sein, der sehr nah an der Mannschaft dran ist. Aber diese nötige Distanz, die man als Cheftrainer auch braucht, die hat man dann ja sowieso auch eben und das ist vielleicht eine kleine Veränderung. Aber für mich insgesamt, was mein Ego angeht, ist überhaupt nicht notwendig gewesen, Cheftrainer zu werden. Ich liebe es, Cheftrainer zu sein. Wie gesagt, durch meine Erfahrung als Kapitän, man fühlt sich wieder so ein bisschen mit der Binde am Arm so und das ist eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, mit Nico Willig zusammen haben wir das zusammen gemacht und von dem her, ja, ist einfach eine schöne Situation für mich auch.
Wie ist das Umgang mit den Spielern? Ist ein gutes Stichwort. Wie ist das von den Jungs? Ich meine, kennen die deine Geschichte und fragen die auch mal, wie war das bei dir damals hier und da? Oder sagen die grundsätzlich so, ah, was will der alte Mann eigentlich? Also ist der Generationenunterschied dazwischen schon so groß, dass das gar kein Thema ist?
Also spielen gesehen haben sie mich nicht, klar. Ja. Aber sie kriegen natürlich immer wieder mit, auch durch Kleinigkeiten mit die Traditionself. Wenn man dann am Wochenende unterwegs ist mit denen und die das natürlich dann auch lesen, dann fragen sie schon das ein oder andere Mal oder kriegen andere Geschichten mit. Ja, mit Hansa Rostock und so ist ja klar, dass man dann immer wieder im Thema drin ist.
Ja.
Und dann erzählt man schon mal. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt da in die Besprechung kommt und ihnen irgendwelche Geschichten über irgendwelche tolle Situationen erzählt, sondern mir ist viel wichtiger, dass sie spüren, dass ich Fußballer war.
Ja.
So, und ich glaube, das kriegen wir hin. Und das ist mir viel wichtiger.
Du bist jetzt auch schon eine Weile in diesem U19-Bereich tätig, haben wir besprochen. Wie hat sich aus deiner Sicht das Niveau entwickelt? Ist das einigermaßen gleich geblieben jetzt in dieser U19-Liga? Nimmst du da Schwankungen wahr, generell auch über den VfB hinaus? Oder?
Du meinst den Wettbewerb,
ja, genau.
Weil das sich verändert hat?
Ja.
Nicht wirklich. Also wir in U19, wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Format, weil wir aber auch letztes Jahr und auch dieses Jahr sehr gute regionale Runden, Tabellen, eine sehr gute Tabelle hatten, sehr, sehr schwierige Gegner auch hatten, wo es jetzt nicht der Fall war, dass es irgendwie ein Spiel gab, das total einfach war. Wir hatten jetzt jedes Jahr immer nur eine Mannschaft dabei, die jetzt etwas schwächer war. Dieses Jahr ist Kickers Offenbach.
Ja.
Letztes Jahr war es Saarbrücken. Aber ansonsten, wenn man selbst jetzt die zwei Teams nimmt mit Ingolstadt oder Jahn Regensburg, wo man davon ausgeht, als VfB Stuttgart, die haust du ganz locker weg. Das sind dann in der U19 schon richtig schwierige Gegner, die wissen, wie man verteidigt. Ja? Und da musst du natürlich auch erstmal durch. Und die zwei Teams mit Nürnberg und Frankfurt sind fußballerisch Top-Teams. Deswegen war die Mischung für uns letztes Jahr und auch dieses Jahr in der Hinrunde richtig gut mit Mannschaften, wo du ein Brett durchbohren musst. Und dann auch zwei Teams, die auch fußballerisch und intensiv richtig unterwegs waren.
Ja.
Deswegen ist es für uns völlig okay. Aber in dem Format, und das ist ja das Besondere, wenn du eben diese Liga A erreichst, dann geht's richtig los. So, und also in dem Thema sind wir jetzt drin.
Letztes Jahr, glaube ich, Nico hat deine Einschätzung nicht ganz geteilt. Da gab es schon ab und zu, hat ein bisschen gegrummelt von wegen, oh, ich würde mir wünschen, dieser Wettbewerb auf nationaler Ebene wäre ein bisschen intensiver hier und da. Andererseits kam dann halt diese Youth League Belastung dazu, oder was heißt Belastung, aber die Herausforderung eher. Ja. Insofern hat es dann schon auch für ihn gepasst. Aber dieses Jahr
ging's
fällt
nicht
mir
um den
auch...
Gegner, da ging es wirklich hauptsächlich, weil wir eine andere Belastung hatten mit der Youth League,
ja? Ja.
Und das Thema war.
Dieses Jahr fällt mir schon auch auf, dass das Niveau ein bisschen gestiegen ist zu dem ersten. Ich glaube, vielleicht der DFB hat vielleicht auch ein bisschen was dazu gelernt, was die Zusammenstellung dieser Runde angeht. Ja, dieser Eindruck drängt sich mir zumindest auf. Ob so ist, wird wahrscheinlich nie bewiesen werden. Aber es ist gut, wenn du sagst, es ist schon so, dass man dann sich nicht ausruhen kann, sich schonen darf. Im Gegenteil, man muss das schon sehr, sehr ernst nehmen, was da passiert ist, auch in der bisherigen Runde.
Man sieht es am Ergebnis von Frankfurt, die es eben nicht geschafft haben in Liga A. Und von dem her, da sieht man dann schon, was für eine Qualität da rumläuft. Und ja, dazu muss man sagen, auch als Trainer, wenn man dann vielleicht mal Kickers Offenbach hat, dann kann man natürlich auch ja, den Jüngeren die ein oder andere Spiele auch mehr geben vielleicht, wie du es dann vielleicht gegen die absoluten Top-Teams machen würdest. Von dem her, so haben wir es letztes Jahr nämlich auch gemacht, dass wir dann in diesen Phasen dann nach den Youth League-Spielen dann den Jungen eben die Möglichkeit gegeben haben,
ja,
Spiele zu machen. So haben wir es dieses Jahr jetzt auch gemacht, unabhängig von der Youth League. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Moment auch für die Jungen, schon in der Hinrunde dann eben Erfahrung zu sammeln in der U19.
Absolut. Nimmst du in der
sagen wir, Fremdwahrnehmung des VfB, gerade der VfB U19, so eine Art, ich weiß nicht, gestiegenen Respekt war oder so. Ich meine, die U19 des VfB hat in den letzten Jahren wirklich auch Youth League gespielt, da auf sich aufmerksam gemacht, Pokalmannschaft immer wieder
dabei gewesen, genau.
Ist das, nimmst du das so wahr, dass dann, dass man ein bisschen anders auf euch schaut und vielleicht auch anders mit euch umgeht, vielleicht eher mal auch defensiver spielt und sagt jetzt, ihr seid schon die Favoriten und die Favoritenrolle abgibt, oder ist das für dich einigermaßen gleich?
Nö, das nicht. Man hat nur innerhalb der letzten Saison gespürt, so nach den Youth League Spielen, wenn wir dann eben zu uns spielen kamen, das war dann schon ein bisschen anderer Respekt da, das muss man sagen. Natürlich auch mit unseren Leistungen in der Youth League, auch mit den Gegnern, die wir dann geschlagen haben, das hat natürlich schon absolut gewirkt. Und trotzdem muss man sagen, im Nachgang jetzt das Spiel gegen Köln, Achtelfinale war natürlich Wahnsinn. Du spielst super, eine super erste Halbzeit und kriegst dann in der 90. das 3-3 und
siehst, dass die hinterher den Titel holen. Und
ja, wobei das hat man in dem Spiel auch gesehen, was Köln in der Lage ist zu leisten, in der Mentalität, gar nicht nur das Fußballerische, sondern eher die Mentalität. Und die hat sie dann eben dahin getragen, bis zum Erfolg. Und dieses Jahr in der Youth League sind sie auch gut vertreten.
Ja. Auch noch dabei.
Genau.
Und auch jetzt wahrscheinlich.
Und sie sind bei uns in der Gruppe jetzt, in der Liga A. Also wir wissen schon, was da auf uns zukommt. Und ist für mich schön zu sehen, dass es auch in der Jugend um Mentalität geht, und nicht nur über die fußballische Klasse, die man braucht, und Köln hat das verkörpert, so die komplette Saison über.
Ja, ich glaube, da ist auch ganz grundsätzlich, wenn man mal den so Jugendfußball in diesem Spitzensegment sich anschaut, vor 10 Jahren und heute, dann ist genau da, glaube ich, ein großer Entwicklungsschritt vollzogen worden. Ja, früher ging es da wirklich nur um Fußball, also um das technisch-taktische Element. Genau,
das Element und Athletik hat extrem zugenommen.
Das hat zugenommen, und auch dieses Thema, das du gerade ansprichst, dass man eben, sag ich mal, mehr Hürden hat als früher, die man einfach nur überwindet, wenn die Mentalität stimmt. Ja, richtig. Und
zeigen auch unsere Ergebnisse in dieser Saison, wo wir viele Spiele auch gedreht haben mit der Mentalität, aber auch der Qualität. Und bei uns war es, ich habe schon mal gesagt, war das Problem so, eher, wir haben Torchancen gehabt, haben sie nicht genutzt. So, und dann dran zu bleiben und ein Spiel zu drehen, das ist dann auch mal eine andere Kunst, die man braucht im Fußball, wie nur einfach nur ein Spiel zu drehen.
Hilft auch, glaube ich, dass der Jahrgang, den du jetzt gerade betreust, einer ist, der jetzt nicht diesen oder diese herausragenden Einzelspieler hat, oder nicht in großem Maße, sondern eher eine geschlossene Truppe, die eben genau darüber kommt, über Teamgeist, über Geschlossenheit, Mentalität, und dann eben in der Lage ist, das genau auf den Platz zu bringen, Spiele zu drehen.
Genau, wir haben Spitzen drin, klar, was die Qualität angeht, und trotzdem, glaube ich, haben wir, und das haben wir von Anfang an gemacht, diese Kultur reingebracht, weil wir wussten, dass sie diese emotionale Schiene auch gehen können. Ja. Ne? Das ist das, was du ansprichst. Und das muss man erkennen, so, das haben wir relativ schnell erkannt. Und ich glaube, dass das auch mit ein Schlüssel war für die guten Ergebnisse.
Ich glaube, woran man auch sieht, dass es wirklich viele perspektivisch gute Spieler in dem Jahrgang gibt, den du trainierst, oder auch generell, hat man, glaube ich, beim Mercedes-Benz Junior Cup gesehen. Ich weiß, wie viele verschiedene Torschützen gab es? Irgendwie fast jeder hat sich fast mal, selbst der Torwart, der hat das erste Tor geschossen. Wollen wir ganz kurz über den Junior Cup sprechen?
Sehr gerne.
Also ich glaube, wir müssen kein Geheimnis draus machen. Geile Veranstaltung. Ja. Macht uns allen großen Spaß. Philipp war vor Ort. Ich habe es mir im Stream
22.
angeschaut.
Mein 22. Junior Cup. Musste mal reintun. Ey.
Alles in allem würde ich sagen, war der VfB die spielstärkste Mannschaft, die am meisten gezeigt hat. Im Finale war halt eine ein bisschen, wie soll man sagen, hatte so ein bisschen die Momente auf ihrer Seite, ne, mit dem FC Basel. Wie fasst du das Turnier zusammen?
Ja, also ich hatte mit Philipp auch schon gesprochen. Wir saßen nach dem ersten Tag im Hotel und haben uns gedacht, boah, wir haben richtig abgeliefert. Ne? Also es war ein besonderer Moment. Das haben wir die letzten Jahre nicht so konstant und gut hinbekommen. Ja. Da sind wir meistens am zweiten Tag dann nochmal, haben wir dann nochmal zugelegt. Und jetzt war die Aufgabe für uns so, wie kriegt man das am zweiten Tag genauso hin? Und es lief genauso weiter. So, und das ist eigentlich das Schöne. Wir haben das auch thematisiert mit den Jungs, dass sie gut waren an dem Tag, aber es nicht darum geht, eben jetzt zufrieden zu sein, sondern eben jetzt zu beweisen, dass es am zweiten Tag genauso geht. Und so lief es bis zum Finale, muss man so ehrlich sagen. Selbst das Halbfinale zu null gespielt in der Halle. Ich glaube, das zeigt einiges aus. Und wir waren jetzt keine Mannschaft, die nur verteidigt hat, wie du es richtig gesagt hast. Wir Fußballer richtig gut waren, in beide Richtungen gut waren. Deswegen war es außergewöhnlich schön, bis natürlich dann das Finale kam, wo wir dann natürlich auch viermal kräftig mitgeholfen haben, dass wir da eben auch der Spielverlauf, wie er so war, dann liegst du auf einmal 2 Tore hinten, das ist eine Sache, die macht es dann doppelt so schwer in der Halle, das muss man schon ganz klar vermerken, aber wir haben da zu viele Fehler gemacht in dem Spiel.
Eigentlich habt ihr euch alle, für die man normal über 2 Turniertage verteilen kann, aufgehoben für ein Spiel. Ja. So, also das beginnt mit dem Keeper, dann
auch die ganzen 50-50-Momente im Spiel richtig. Fallen alle auf Basler Seite. Und dann, wie gesagt, wenn es mal soweit ist, dass du 0-2, 1-3 hinten liegst, in dem Format, mit dem wenigen Spielzeit, dann ist es quasi nicht mehr zu machen in der Halle, außer mit einer ganz, ganz besonderen Leistung. Zu der war da an diesem Abend dann nicht mehr in der Lage. Und dann geht es halt so aus, wie es ausgeht. Ist schade, weil ihr hättet Besonderes geschaffen. Es hat noch nie eine Mannschaft dreimal in Folge dieses Turnier gewonnen. Und ich weiß noch, also Sonntagmorgen komme ich in die Halle und egal welche Gespräche ich geführt habe oder welche ich mithören konnte, überall war eigentlich nur die Rede davon, die können sich nur selber schlagen, weil es ist niemand in der Halle, es ist keine Mannschaft, die in der Halle ist, die sie schlagen kann.
Genau.
Und dann, ja, ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber ich glaube.
Das weiß ja jeder. Also mir ist wichtiger am Ende des Tages, dass auch über die Leistung gesprochen wird, ja. Weil wir sind trotzdem noch im Jugendbereich.
Ja.
Titel hin oder her, die letzten zwei Mal haben echt Spaß gemacht zu gewinnen. Das ist ganz klar. Aber es ist natürlich auch wichtig, wie man sich präsentiert. So. Und das haben wir geschafft in den zwei Tagen. Und das Finale ist dann auch ein Stück weit Moment, wie er richtig
und sagt. Was auch noch, das konnte ich auch 3-4 Mal bemerken, ganz, also deine Jungs haben nicht nur auf dem Platz, sag ich mal, Maßstäbe gesetzt, sondern auch abseits davon. Also man hat sich, ich habe mehrfach gehört, wie sich Menschen gefreut haben, guck mal, die sind so nett, die nehmen sich so viel Zeit, die machen auch für jedes Foto, jedes Autogramm, jeden Firlefanz, der irgendwie gefragt war, waren sie da und auch da ist ja natürlich eine Erfahrung, die Spieler machen, die ihnen später vielleicht helfen kann, ja, weil das wird eben auch gefragt sein, wenn sie Profi werden, dann ist auch genau das da, dann diese mediale Seite, dieses Scheinwerferlicht,
wir haben es versucht, die Spieler vor die Mikros zu bekommen, immer wieder, dass sie eben auch, nicht nur wir Trainer, dass eben auch die Jungs sich dahingehend Medientraining und so verbessern und die Momente nutzen mit den Zuschauern, aber auch natürlich, wenn man natürlich die Halle sieht mit den ganzen VfB-Fans, das war ja ganz klar, dass wir da uns die Zeit nehmen und da habe ich mich auch gerne nach dem Spiel mal zurückgenommen und habe eben keine Besprechung direkt gemacht nach dem Spiel, sondern habe denen ganz klar gesagt, Leute, nutzt die Zeit für die Halle und wenn ihr durch seid bei allen, dann treffen wir uns. So, also das ist ja klar, diese Kultur, die wollen wir auch haben und wir sind extrem begeistert gewesen, auch von der Stimmung in der Halle. Man hat immer so das Gefühl, wenn man jedes Jahr da ist, so irgendwann wird es vielleicht weniger und es wird es nicht, sondern es wird mehr, weiß ich nicht, aber zumindest ist es immer besonders.
Es hat auch, glaube ich, vom Veranstalter so ein bisschen Umdenken stattgefunden. Es gab viele Jahre, da war es halt, sag ich mal, überverkauft fast. Ja, also die haben zu viele Tickets rausgegeben. Im Umlauf um die Halle konnte ich nicht mehr bewegen. Das hat dem Ganzen nicht gut getan. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen entspannter war für alle Beteiligten, sowohl die das Turnier spielen, also wie ihr und alle anderen Mannschaften, als auch die dort arbeiten, die Besucher und auch für uns Medienleute war's relativ entspannt. Ja? Vielleicht nicht ganz so entspannt, wie es, also vielleicht ist nochmal eine Stufe mehr dazu möglich, aber das war vollkommen okay so und glaube ein guter Weg auch für die Zukunft. Wie waren die anderen Turniere, die ihr gespielt habt? Ihr habt in Odense weiter...
Wir sind dann genau 4 Tage später nach Dänemark gereist und haben dort Großfeld natürlich Turnier wieder gespielt, um uns schnell wieder ans 11 gegen 11 zu gewöhnen. Sind da Vierter geworden, haben 3 Spiele gehabt innerhalb von 4 Tagen. Es war hochintensiv gegen Sparta Prag. Haben wir gespielt, 3-1 verloren, dann haben wir gegen Malmö am nächsten Tag 4-1 gewonnen und haben am Schluss noch am Sonntag hat man gespielt gegen Odense, gegen den Ausrichter, wo ja Herr Zorninger Trainer ist in der Profimannschaft, den wir auch besucht haben, den wir getroffen haben, wo wir das Training auch mit angeschaut haben, den ich ja noch kenne und ihm habe ich noch ein paar Trainingseinheiten gemacht.
Ja.
Damals, es war wieder schön, ihn zu treffen. Martin Lanig ist der Co-Trainer, der mit uns in der Traditionself spielt. Also es war ein cooles Treffen noch.
Okay.
Und er hat natürlich dann auch gleich die besten runtergeschickt zu dem Spiel, was wir aber auch wollten. Er hat dann schon Spieler in der ersten Mannschaft, die dann eben dann für den Sonntag runtergekommen sind und gespielt haben. Und das war ein top, internationales Top-Spiel vom Anfang bis zum Ende. Wir haben ein Tor über eine Standardsituation bekommen, haben trotzdem 5-1 Torchancen gehabt in dem Spiel und sind völlig zufrieden mit einer 0-1 Niederlage daraus eigentlich, aber ja, einfach zufrieden waren mit dem Auftritt der Jungs, mit der Härte der Jungs. Die Dänen, die spielen sehr, sehr intensiv. Das ist das, was wir brauchen, was wir wollen, auch gerade in so Testbegegnungen. Und von dem her war das eine mega Geschichte da in Dänemark. Ja.
Übrigens spannend, Stichwort Dänemark, FC Midtjylland, kennen wir aus der Europa League von den Profis, sind da sehr, sehr, sehr weit vorne. Und ich meine, die jüngste Mannschaft, was den Schnitt angeht in dem Wettbewerb,
ja,
also da tut sich schon noch was in Dänemark.
Ja, die Ausbildung ist bekannt, ja? Technisch ja, gut und trotzdem intensiv. Und natürlich auch Jungs, die eine sehr gute Einstellung mitbringen. Ja. Von dem, ich habe auch in Rostock mit denen zusammengespielt, die waren alle in diesem Kaliber.
Ja.
Top-Jungs, aber auch gute Menschen, ne? Also echt sehr angenehm.
Danach war dann, habt ihr noch ein Turnier gespielt, quasi gegen Erwachsene-Teams,
genau.
Ja, also in Reutlingen.
Richtig.
Da waren, was war das, Oberligisten?
Villingen Oberligist, genau, haben wir 6-3 gewonnen. Wilder Ritt gegen Söckler.
Erster Satz gewonnen.
Sozusagen, ja. Söckler, sagt dir noch was?
Ja,
in
natürlich.
Meine Stimme hätte
ja,
klar, hat er doch gebombt gleich, Marcel, klar, mit seiner ja, Innenseite, genau. Ja. Das war auch gut, aber war super zu sehen, einfach ja gegen Männer zu spielen, die dann das Spiel etwas anders gestalten, keine Frage. Und das zweite Spiel haben wir gegen die Young Boys Reutlingen gespielt. Ja. Das ist momentan Verbandsligist, der ist
momentan
Erster,
noch,
der wird
muss man sagen. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, bis sie den SSV überholen, wenn die so weit
Volker
machen.
Krimminger, ja, genau, ja, der Trainer ist. Und das war auch, das haben wir 2-1 verloren, das Spiel. Und haben aber auch gegen die in der ersten Halbzeit ein bisschen Probleme gehabt mit dem hohen Pressing, was sie da an den Tag gelegt haben, die Gegner. Und haben es dann in der zweiten Halbzeit richtig stark gespielt, haben noch ein Tor gemacht. Dementsprechend durch einen Elfmeter dann das Spiel auch verloren. Aber wiederum super Erkenntnisse gegen Herrenmannschaften zu spielen und in der Vorbereitung, das weiß ja auch jeder, dass da bei uns Trainern da das Ergebnis nicht an erster Stelle steht, sondern die Art und Weise, wie wir es gespielt haben und mit diesem ganzen Mix im Ausland die Härte zu spüren plus Erwachsenenteams war jetzt in der Vorbereitung alles dabei, was man braucht, um wieder Fahrt aufzunehmen.
Ich entnehme deinen Ausführungen, du siehst deine Mannschaft gut vorbereitet für den Start jetzt am Wochenende.
Das sind wir, genau, absolut. Wir hatten jetzt noch ein Testspiel gegen Heidenheim, wo dann der ein oder andere Spieler bei der U21 dabei war, was für uns natürlich auch wichtig ist. Von dem her geht es auch in der Phase darum, dass man Spieler in die U21 bringt, auch in der Vorbereitung schon Spieler dabei sind in der U21. Da liegt eigentlich der Fokus drauf und das haben wir geschafft nach der Vorbereitung, ja, dass auch alle gesund sind. Ja.
Was macht denn Trainer Radgeb jetzt, wenn es jetzt in dieser Nachwuchsrunde A, Ich kann mir diesen genauen Begriff nicht merken. Wie sagt der DFB explizit zu dieser Nachwuchsrunde, die jetzt
Hauptrunde.
Liga A Hauptrunde. Wie macht es ein Trainer Ratgeb? Macht er dann auch wieder so ein oder versucht so ein Spagat hinzubekommen zwischen Ergebnis und Entwicklung oder setzt er den Fokus eher auf eines der beiden Hauptthemen?
Nein, auf jeden Fall beides, das ist klar. Also wir haben es ja in der Hinrunde auch schon klar gemacht, dass wir auch mit Ertuğrul Yiğit einen 2009er auf dem Platz haben und dann ranführen wollen und der auch bei den Top-Teams, gegen die Top-Teams gespielt hat. Also es ist ein ganz klarer Auftrag von uns, dass wir eben top ausbilden wollen und dass wir die Jungs in die nächste Ebene bekommen wollen. Und das steht über allem.
Hauptrunde ist das eine, Pokalwettbewerbe.
Gibt's ja, na klar, absolutes Highlight, dem, Leute, absolutes Highlight.
Oder? Ich bin an dem einen Sonntagmittag, bin ich hier nicht weggekommen vom Livestream von dem Spiel in Gladbach. Es war völlig
war alles drin.
Irre.
Gladbach war irre, ja. Ja.
Und wie wir dich kennen, wie wir euch kennen, Nico war ja auch dieser Pokalmensch.
Wir sind verrückt danach, klar.
Oder?
Weil wir natürlich auch mega Erfahrungen gemacht haben in dem Wettbewerb und ja, einfach Top-Niveau. Du brauchst an so einem Tag und es kann alles passieren. Hä? So, und so war es eben in Gladbach auch. Wir haben das Spiel dann im Griff gehabt, machen das 3-2 und alles okay und auf einmal kommen die aus heiterem Himmel mit einem ja unglücklichen Foul, das wir begehen. Am 16er haben die auf einmal einen direkten Freischuss und ich sage gleich zu meinem Co-Trainer, jetzt wird's eng. So der Klassiker in so einem Spiel, du hast voll im Griff, der Gegner ist eigentlich durch und dann fabrizierst du noch einen Foul am 16er und der haut das Ding natürlich in den Winkel, gut geschossen, keine Frage, das kommt aber dazu bei so einem Spiel und 2 Minuten später setzen wir eben mit dem Spalti seinem Tor das 4-3 drauf und das hat es dann nochmal besonderer gemacht, wie es eigentlich schon war, ja.
Ja. Spalti, gutes Stichwort auch, in Rom sein Profidebüt gegeben, Europa League Debüt gegeben. Wie ist der denn dir danach hier auf dem Trainingsgelände begegnet? Musste man den
ja erstmal der Moment oder? War für uns war riesig, ja, vielleicht. Ja. Das war außergewöhnlich für uns. Da geht's jetzt gar nicht, in welcher Stadt es war. Das kommt natürlich noch oben drauf, in so einem Spiel reinzukommen. Aber auch für den Junge einfach und auch für uns, für unsere Spieler, das klare Signal, dass die Jungs auf dem Schirm sind. Das war was ganz, ganz Besonderes. Ja? Und der Junge hat's verdient. Der hat bei uns gute Leistung gebracht. Vor allem, was interessant ist beim Spalti, ist, dass er letztes Jahr im ersten Jahr A-Jugend viel Linksverteidiger spielen musste, weil wir natürlich im Zentrum auch sehr gut besetzt waren mit Katowice, mit Lürs, mit Korkut, mit Penner. Und er dann eben als Jungjahrgang eben seine Minuten auf links hinten bekommen hat und das so dermaßen überzeugend gespielt hat und eben nicht Probleme hatte mit der Position,
ja,
was man den jungen Leuten immer so nachsagt, sondern das akzeptiert hat und dann eine super Runde gespielt hat und jetzt in der neuen Runde eben bei mir auf der 6 gespielt hatte und diesen Mix mit Nico zusammen in der U21 den immer wieder zu bringen, in der Vorbereitung dabei zu haben, das ist der absolute Prototyp für das, was wir eigentlich hier machen wollen. Ja, dass wir Spieler haben, die jetzt bei uns oder bei mir zum Beispiel, wie im Fall von Spalti, der Kapitän ist,
ja,
aber der eben das Zeug dazu hat, schon schneller in der U21 Fuß zu fassen und das dann gemacht hat. Und ja, da sind wir in so einem engen Austausch, dass das für uns was ganz, ganz Besonderes war. Und dann noch in Rom, in, ja.
Ich sag, glaube ich, auch dahingehend besonders, dass es halt schon länger so ein Signal nicht mehr gegeben hat. Ja, das muss man auch, so ehrlich muss man auch sein. Also Sebastian Hoeneß hat in den letzten Monaten eher wenig Einsätze oder Spielminuten hergegeben für solche Nachwuchsspieler. Auch ganz simpel deswegen, weil der Erfolg ja da ist. Es ist immer schwieriger, im Erfolgsfall junge Leute einzubauen als im Misserfolgsfall. Ja, und wenn du eben so erfolgreich spielst, wie es die Profis gerade tun, ergeben sich weniger Möglichkeiten. Aber dennoch war es jetzt, glaube ich, mal wirklich an der Zeit, dass jemand diesen Schritt geht. Wer es dann nachher ist gar nicht, glaube ich, in erster Linie wichtig. Aber gerade diese Signalwirkung für deine Jungs, für alle anderen, die hier im Nachwuchsbereich arbeiten, der ist schon immens.
Ein anderes Thema, was auch noch ein bisschen beide Mannschaften betrifft, also sowohl eure als auch die Profis, wir hatten es vorher schon kurz angesprochen, Youth League. Schielt ihr da auch ein bisschen drauf? Klar, einerseits könnt ihr es selbst schaffen, aus eigener Kraft, aber guckt mal auch so ein bisschen auf die Bundesliga-Tabelle und was sich da so tut.
Wir schauen immer auf die Bundesliga-Tabelle, wir schauen immer zu unseren Profis hoch, das ist doch ganz normal. Also ich glaube, die Entwicklung der Profis, wie sie jetzt, wir sind alle glücklich, dass die Entwicklung so so läuft und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, das ist natürlich klar für uns perfekt. Ich habe mit Sebastian zusammen in der Jugend gespielt, in der B-Jugend, wir sind deutscher Meister geworden. Wir haben einen Trainer in der ersten Mannschaft, der von hier kommt, der ja von der Pike raus hier Stuttgarter ist und so einen geilen Fußball spielen lässt, ist ja logisch, dass wir da eben diesen Weg mitgehen wollen. Und von dem her schauen wir immer auf die Tabelle und immer auf das Spiel der Profis.
Also nächstes Jahr Youth League, hättet ihr schon Bock?
Bock hätten wir auf jeden Fall, das wisst ihr alle. Ihr habt es ja auch miterlebt, das ganz sicher. Aber ich halte mich da lieber an den Aufgaben, die wir hier haben, die wir täglich haben. Das ist ganz gut so. Aber wir haben auf jeden Fall Blut geleckt. Ja.
Klingt gut.
Blut geleckt haben wir auch, wollte ich gerade sagen, weil wir haben noch eine Kategorie für dich, die nicht abgesprochen ist, wie immer.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Tobi, es gibt eine Kategorie in unserem Podcast, die heißt Tiki-Taka. Ist klingt komplizierter als es ist. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir stellen dir drei Entweder-Oder-Fragen.
Für so einen technisch versierten Mann wie ihn ist das eigentlich
drin. Das größte Problem ist, du müsstest dich im Idealfall entscheiden zwischen einer der beiden Optionen und begründen, warum und wie. Aber wir steigen ganz einfach ein mit lokalem Kolorit, würde ich sagen. Flammende Sterne aus Tildern oder Hard Summer Nights Denkendorf?
Flammende Sterne.
Gut, das ist direkt bei mir ums Eck.
Ich fühle mich sehr wohl in Denkendorf und trotzdem, ja, ich bin ein Nellinger Junge und das Event ist dann natürlich nochmal deutlich größer.
Das habe ich sogar bei mir gesehen in Kirchheim. Also hast du es am Himmel noch gesehen. Ja. Gut, du kannst es nicht wissen, aber ich bin in diesem Segment immer für die Kulinarik zuständig. Käsespätzle oder Zwiebelrostbraten?
Zwiebelrostbraten.
Schon lange keinen mehr gehabt. Also ich persönlich.
Ich brauche Kraft als Trainer.
Das ist die beste Begründung, die wir seit langem bekommen haben.
Sehr gut. Ja, ja.
Zum Schluss werden wir nochmal sportlich. Wir hatten beides schon mal. Hier fällt es dir vielleicht ein bisschen schwerer. Junior Cup oder Youth League?
Boah, das fällt richtig schwer. Ich entscheide mich trotzdem mal für die Youth League. Weil das eben ein europäischer Wettbewerb ist, der für uns letztes Jahr das erste Mal war. Und ich war absolut begeistert, einmal vom Niveau, aber auch vom Ganzen drumherum. Das war echt, du hast gespürt, für die Jungs ist was Besonderes, für uns Trainer ist was Besonderes. Und die Qualität, die da, da wo Nummer 10 drauf ist, auch Nummer 10 drin, ne, in der Youth League. Das sage ich immer so, wenn wir dann das Spiel in Turin gespielt haben, was da für Jungs unterwegs waren. Real Madrid war ein Erlebnis, das besonders war. Und das willst du als Trainer haben, ne? Genau solche, also nicht nur als Trainer, auch als Spieler. Und dann zu schauen, wie funktionieren unsere Jungs dann in so einem Wettbewerb.
Deswegen gut funktionieren.
Ja, muss ich mich für die Youth League auf jeden Fall entscheiden in dem Sinn.
Ist eingeloggt.
So.
War gar nicht so schlimm, oder?
Nee. Absolut. Jetzt. Entspannt.
Dann sind wir froh. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Wir drücken alle Daumen für die Hauptrunde, für alles, was ansteht, für Pokalwettbewerbe und beobachten das sehr, sehr gern. Und wie immer sprechen wir dir die Einladung aus, wenn mal wieder Zeit da ist und du Lust hast, gerne wieder bei uns für ein kleines Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für die
Zeit. Eine Sache hätte ich noch hinten raus. Ihr wisst ja, dass wir in jeder Folge das NLZ behandeln, mal mehr, mal weniger ausführlich. Aber was wir eigentlich immer sagen, möchte ich nochmal betonen, wenn ihr die Chance habt, U19-Spiele euch anzugucken, dann kommt bitte hier runter, kommt nach Cannstatt, geht auf den Einser, schaut euch das an und schaut euch die Jungs an, die vielleicht später mal in dieser großen Arena auflaufen werden.
Wenn ich da reingrätschen darf, wirklich, das ist total wichtig, auch für unsere Jungs. Ja? Da geht es jetzt nicht nur darum, dass es vielleicht interessant ist, sondern auch unsere Jungs müssen es spüren, brauchen diese Unterstützung. Die sind auch total froh drüber, auch wenn eine Jugendmannschaft kommt und uns unterstützt, Kleine kommen, die Jungs nehmen das richtig wahr. Ja? Also da sind die nicht so abgezockt und sagen, da drüben stehen ein paar, sondern die nehmen sich auch noch Zeit, ja? Um mit den Kids dann auch nochmal ein bisschen Zeit zu verbringen nach dem Spiel. Jederzeit, deswegen kommt gerne.
Besseres Schlusswort gibt's, glaube ich, nicht. So, das war doch eine launige Runde, Philipp, am Montag mit dem Tobias Rathgeb.
Ja, also das ist, hätte ich dir Brief und Siegel geben können, dass das genauso läuft. Ja, Tobi ist überragend. Ich bin da ein Stück weit befangen. Ich kenne ihn schon sehr lange und sehr gut. Also wir sind auch, ich will nicht sagen befreundet, aber wir haben einen sehr guten Draht zueinander. Haben schon das ein oder andere durchgemacht, auch vor langen, langen Jahren, also das ist mittlerweile schon, guck mal, ich bin 10 Jahre jetzt hier beim als VfB-Reporter bei der SZ, davor war ich 5-6 Jahre lang auch auf eigene Faust unterwegs, habe für jeden geschrieben, der Zeilengeld gezahlt hat, habe viel dritte Liga gemacht, damals die großen Zeiten mit Trainer Kramny, Kapitän Rathgeb, 326 Spiele für die zweite Mannschaft, Leute, das ist einfach... Das ist, also für mich ist er in einer Reihe mit den wirklich ganz, ganz Großen dieses Clubs zu nennen. Ja, das mag der ein oder andere vielleicht einen eher edgy Take finden. Ich finde das überhaupt nicht. Jemand, der sein Wirken, seine Karriere, sein ganzes Dasein so sehr in den Dienst eines Vereins stellt, der gilt für mich entsprechend hervorgehoben zu werden. Das ist mit Tobi einfach, oder bei Tobi der Fall.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass wir uns tatsächlich sehr freuen würden, wenn es nochmal so ein Gespräch geben würde. Das hat echt großen Spaß gemacht. Einziger Wermutstropfen im Al Camino ist am Montagabend nicht mehr aufgetaucht. Aber
stimmt, genau. Da haben wir uns die Knotschi alleine reingeballert noch.
So ist es, ja. Und dann blicken wir voraus auf Samstag 15:30. Mal wieder Samstag 15:30. Der VfB gastiert am Millerntor beim FC St. Pauli. Felix, wie ist dein Gefühl vor diesem Spiel?
Ähnlich wie vor Freiburg und Kiel irgendwie. Also ich erwarte da wieder absolut kein Feuerwerk. Die Erwartungshaltung ist trotzdem wieder da. Oder es muss halt da sein, tabellarisch, spielerisch, Kader, wie auch immer, dass du da bestehst und am besten alle 3 Punkte mitnimmst und da oben dran bleibst. Aber ich glaube, ein Leckerbissen wird das nicht am Samstag. Und immerhin Samstag, weil jetzt haben wir wieder ein paar Ansetzungen bekommen. Sonntag 19:30 Leipzig, Sonntag 19:30, ich glaube Augsburg auswärts, weil die wohl erwarten, dass der VfB auch ins Achtelfinale einzieht, der Europa League. Das sind, glaube ich, die Wochen. Deswegen genießt man tatsächlich mal den Samstag 15:30.
Ja, Philipp, was sagt die Wettervorhersage für den Samstag?
Die ist etwas besser.
Okay.
Also es könnte tatsächlich sein, dass die Temperaturanzeige über dem Gefrierpunkt unterwegs ist.
Sapperlot.
Das wäre ja Wahnsinn. Wir werden sehen.
Du bleibst oben.
Ich bleibe oben, genau. Genau. Also ich mache es anders als die Mannschaft. Die sind noch heimgeflogen nachts. Sebastian Hoeneß hat auch alle Ersatzspieler noch intensiv belasten lassen im Stadion. Das heißt, heute an diesem Aufnahmetag, am Donnerstag, ist kein Training in Bad Cannstatt. Die sollen die Füße hochlegen, ausruhen. Morgen Vormittag wird wieder trainiert. Dann gibt's Abschlussbesprechung, Mittagessen, Abflug Hamburg. Das ist so der grobe Plan. Ich mach's wie viele Fans. Ich bleibe einfach hier oben. Ja. Auch Teile der Szene sind hier weiter oben, sind gar nicht mehr oder fahren nicht zurück. Ich saß gestern im Zug mit denen. Ich kann das mit Fug und Recht so sagen, ja, weil das ist ein ganzer ICE mit Ultras. Ich mache jetzt heute Nachmittag noch nach Hamburg. Überlegen, ob ich noch vielleicht einen Schlenker mache zu Spobis. Da tritt Alexander Wehrle zum Beispiel heute auf, sitzt da auf dem Panel. Eine große Sport- und Businessmesse, die kennt der manche einer vielleicht.
Ja, und wenn nicht, dann weiß ich schon in Hamburg mich, glaube ich, ganz gut durchzuschlagen, bis dann Samstag ist. Ja, und Spieltag.
Ja, aber fährst nicht irgendwie mit dem Boot rüber und schaust dir Musical an, oder?
Hier kannst du mit dem Boot nicht fahren, weil die ganzen Dinge, hier ist alles gefroren. Ich kann dir gerne mal nachher ein Bild zeigen aus meinem Hotelzimmer raus in die Kieler Förde oder wie das Ding da draußen heißt. Da liegt meterdick Eis.
Wahnsinn.
Da fährt kein Boot.
Aber ich glaube, dass Felix, wir müssen uns, glaube ich, um Philipp wirklich keine Sorgen machen. Der wird sich schon zu beschäftigen wissen in den nächsten Tagen. Was zeichnet aus eurer Sicht die Kiezkicker, wie sie ja gerne liebevoll genannt werden, was zeichnet die aus eurer Sicht? Losgelegt wie die Feuerwehr im Sommer, dann ersten Dämpfer erhalten beim VfB und seitdem hängen sie unten drin, haben tatsächlich auch schon ein Stück, also St. Pauli und Heidenheim müssen wirklich aufpassen, dass sie nicht abreißen lassen da im Kampf um zumindest mal einen Relegationsplatz. Ne?
Ich kann das in einem Substantiv zusammenfassen. Naivität. Weil wenn die haben immer noch nicht den Schuss gehört. Also so spielen sie Fußball zumindest. Ja, ich das liegt auch viel an ihrem Trainer. Der glaubt, Alex Bessin, Stuttgarter Junge, der glaubt natürlich dran, dass da mehr drin ist, wenn man es eben mit dem fußballerischen Ansatz versucht. Aber ich glaube, wenn du drinbleiben möchtest als FC St. Pauli, dann musst du jetzt so langsam aber sicher mal anfangen, die Entermesser auszupacken, um im Piratensprech zu bleiben. Ja, wenn ich hier irgendwas reißen will noch, dann geht es nicht so, wie die es gerade versuchen. Ich habe das Spiel gesehen gegen Leverkusen jetzt natürlich als Vorbereitung auf den Samstag. 90 Minuten habe ich mir das angetan. Die sind chancenlos und Leverkusen ist nicht gut gerade. Ja, also das ist jetzt
getan.
Das ist jetzt nicht die das Leverkusen, das unter Xabi die Liga auseinandergebaut hat. Im Gegenteil. Die sind gut, aber die sind jetzt nicht also richtig on fire oder stilprägend oder was auch immer. Das ist einfach, ja.
Und trotzdem reicht es für ein lockeres 3-0 gegen
genau, den Felix. Genau, das war so wie so eine Art Trainingsspiel, hat das gewirkt teilweise. Ja. Und ja, also so wird es schwierig für St. Pauli und das gilt auch für den Samstag natürlich bei dem VfB in seiner aktuellen Lage. Der wird jetzt nochmal, hat Hoeneß auch deutlich gemacht, nochmal alles dafür tun, eine richtige Energieleistung rauszupressen, denn dann ist endlich mal eine Woche frei, ja, wo du A, erstmal 3-4 Tage am Stück vielleicht ein bisschen ruhiger machen kannst, dann aber auch wirklich mal wieder inhaltlich werden kannst mit deiner Mannschaft. Da freuen die sich drauf, ja. Das ist das erste Mal in diesem Jahr, dass keine englische Woche ist für den Club, seit der Ball wieder rollt. Und das werden die natürlich versuchen einzuläuten mit einem nächsten Dreier am Millerntor.
Ist eigentlich alles beantwortet zu St. Pauli. Letztes Jahr sind doch drin gehalten. Dieses Jahr war eben dieses Spiel beim VfB so ein bisschen der Wendepunkt. Davor lief es ja auch sehr, sehr gut. Und jetzt, wie es ja die Daten nachher zeigen, sind sie halt wirklich da unten drin und ist halt auch nicht unberechtigt. Und deswegen wird das eine dreckige Partie am Samstag, die der VfB hoffentlich für sich entscheiden kann.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich dieses, was Philipp gesagt hat, den Schuss nicht gehört, das wirkt irgendwie nach auf mich, weil das Gefühl habe ich auch. Man könnte meinen, die glauben noch immer, dass sie es voll drauf haben, weil sie irgendwie die ersten 3 Spiele gewonnen haben. Also so wirkt's irgendwie, obwohl du jetzt 20 Spieltage rum hast. Und sie hatten jetzt immerhin, und das ist, glaube ich, das, wo man aufpassen muss, sie haben jetzt in Leverkusen, Philipp hat es angesprochen, sang- und klanglos haben sie 3-0 verloren. Aber zu Hause schaffen sie es halt immer noch hin und wieder mal diese Millerntor-Magie ein bisschen aufrecht zu erhalten. Beispielsweise in dem Nachholspiel gegen RB Leipzig, auch ein Gegner, der um die internationalen Plätze mitspielt und vermutlich auch idealerweise aus ihrer Sicht sogar gerne in die Champions League möchte. So den haben sie immerhin hinten raus nochmal durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit einen Punkt abgenommen. Es war auch kein schönes Spiel, also hat mich sehr erinnert, ich habe das damals gesehen, hat mich sehr erinnert ein bisschen an das Pokalspiel gestern Abend. Schwieriges Geläuf, unter der Woche, kalt, kein guter Fußball, ein Favorit, der zu Gast ist und dann schießen die Leipziger das 1-0 und du denkst, die haben alles im Griff. Und dann hat David Raum gemeint, in der Nachspielzeit mal nochmal ausrutschen zu müssen, einen Elfmeter zu verursachen, dann ging das 1-1 aus. Also, worauf ich hinaus will, ich glaube, das ist die Gefahr des VfB, die der VfB oder der er sich bewusst sein muss, dass der VfB die bessere Mannschaft ist, dass der VfB die besseren Fußballer hat, dass der VfB mehr Potenzial hat, steht außer Frage. Aber es ist genau dieses Spiel auswärts, Samstagnachmittag bei einem Team, das gegen den Abstieg spielt, nicht nachzulassen und vor allem auch nicht nach einer 1-0-Führung sollte sie es denn geben, sich nicht auszuruhen, weil das ist tatsächlich was, das können sie immer hinten raus. Ja, ich hoffe und bin mir aber sehr sicher und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass genau das auch dem Team bewusst sein wird am kommenden Samstag. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal einen Jingle ab.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Herr Mahler, FC St. Pauli gegen den VfB. Ich bin echt gespannt, was St. Pauli so zu bieten hat und ob sie wirklich zu Recht so weit unten stehen.
Also offensiv auf jeden Fall, weil damit fangen wir an. Tore Platz 18, 18 Stück gemacht bisher, der VfB auf der 7 mit 37. Torschüsse auch da auf der 17, St. Pauli, der VfB auf der 2. Gegentore auf Platz 6 mit 34 Stück, VfB auf der 14 nur 26 kassiert. Passquote Platz 15, so grob 80% im Schnitt, beim VfB fast 86% im Schnitt. Platz 3, Ballbesitz auch Platz 16 bei St. Pauli, im Schnitt 44%. Der VfB geht quasi den nächsten Doppler hoch auf Platz 3 mit 55%. Im Schnitt. Und auch das gesamtgewonnene Zweikämpfe, St. Pauli auf Platz 17, das kannst du ja da unten nicht leisten. Der VfB auf der 7, gesamtgewonnene Kopfballduelle Platz 9 gegen 10, das ist immer auf einem Niveau dann. Flanken aus dem Spiel bleibt der VfB immer top mit Platz 2, aber auch St. Pauli einige mit Platz 6 tatsächlich. Karten Platz 16 und der VfB auf Platz 9, Fouls am Gegner 10 gegen 12 und auch das ist zumindest was, was man vorheben kann. Laufdistanz Platz 6 bei St. Pauli, das lässt sich sehen. Der VfB auf der 12, Sprints ist dann Platz 14 wieder nicht so das, was du brauchst da unten, der VfB auf der 12 und intensive Läufe ist auch mit Platz 9 okay, aber ist auch nicht die Welt, der VfB auf der 13 und dann haben wir wie immer 13 Kategorien durch, 9 Stück sprechen für den VfB, 3 für St. Pauli, ein ja quasi auf gleicher Ebene die beiden Teams. Wo ist es absolut nicht sind, ist der gesamte Marktwert Platz 17, St. Pauli, der VfB auf Platz 6, also die Verhältnisse sind klar, die Tabelle auch, Platz 17, 14 Punkte bisher gesammelt gegen den VfB auf der 4 mit 39 Punkten und auch das ist halt ein Problem, Heimtabelle, auch wenn es da in dieser Punktzahl vielleicht ein bisschen besser lief, Platz 16 ist auch nicht das, was du brauchst, der VfB auswärts mittlerweile auch auf Platz 4, also auch das sehr, sehr gut, so viele Bundesliga-Auswärtsspiele gab es bisher nicht bei St. Pauli in Sachen Bilanz, 4 VfB-Siege, 3 Remis und 2 St. Pauli-Siege, also 9 Spiele, hier spricht sehr, sehr viel für den VfB. Und dann noch ein, zwei Stories rund um dieses Spiel. St. Pauli zu 26 noch ohne Sieg. Nur 2 Punkte aus 5 Spielen. Kein Team weniger. Gute Form beim VfB, haben wir ja schon angesprochen. Aus 5 Partien starke 13 Punkte. Nur Hoffenheim hat mehr geholt. 2026 mit 15 Punkten. Und auch das Thema Auswärtsspiele. Letzten 3 Auswärtsspiele in der Bundesliga alle gewonnen, der VfB. 4-0 Bremen, 4-1 Leverkusen, 3-0 Gladbach. Auch alle deutlich gewonnen. Und auch das nie zuvor hat der VfB 3 Auswärtsspiele in Folge mit mindestens 3 erzielten Toren gewonnen und damit kommen wir zurück zu Dennis Undaf, weil auch der trifft auswärts sehr, sehr gerne. In den letzten 5 Bundesliga-Auswärtsspielen immer getroffen, jetzt ja auch nochmal in Kiel, aber hier geht es halt nur um Bundesliga. Giovane Elber, 95, hat mal 6-mal am Stück auswärts getroffen und da sind wir schon fast bei insgesamten Rekorden. Bundesliga-Rekord, ewiger Bundesliga-Rekord ist Lewandowski, 8 persönliche Treffer quasi in Auswärtsspielen in Serie. Undaf ist noch 3 davon entfernt. Mal gucken, wie weit sich das zieht. Und ein letztes zu St. Pauli, was dem VfB Hoffnung geben darf und auch zeigt, wo auch deren Problem ist, weil wenn man vorne nicht trifft, ist es doof, aber auch hinten die meisten gegnerischen Großchancen zugelassen in der Bundesliga bisher, 41 Stück. Also darauf darf man schon abzielen.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn es um Auswärtssiege gegen St. Pauli geht, fällt mir immer nur ein Name ein und der lautet Sven Schiplock übrigens. Aber ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Das war ein Ding. Sonntagabends war, glaube ich, auch im Abstiegskampf und kurz vor Schluss schiebt er ihn rein ins lange Eck. Hervorragend. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, wenn wir schon dabei sind, auf ein paar Spieler.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Darf ich anfangen?
Sehr gerne darfst du anfangen.
Ich nehme den einzigen Spieler im Kader, der ordentliches bis gehobenes Bundesliga-Niveau hat. Nikolai Vasil.
Ja.
Torhüter, Sportskamerad von Ermedin Demirovic in der bosnischen Nationalmannschaft. Und von Edin Dzeko.
Ja.
Auch das ist eine Geschichte, gehört heute nicht hier rein, aber das ist eine großartige Nummer. Cevapi auf Schalke.
Ja, das hat natürlich.
Aber ich biege hier gerade falsch ab.
Da läufst du bei mir offene Türen ein, ne?
Ja, ich weiß doch. Nein, ist ein herausragender Keeper, ist vor allem hat er das Komplettpaket. Also der hat nicht diese eine Stärke und die anderen Sachen sind so lala, sondern der ist einfach durch die Bank, der kann, hat Luftohrheit, Strafraumbeherrschung, auf der Linie stark. Wenn es einen Negativpunkt gibt, aber das braucht er bei der Mannschaft halt auch nicht, ist so ein bisschen das Fußballerische, also mit dem Ball am Fuß, da, das ist kein Rastelli, wird er auch nicht mehr, ist auch nicht so wild, ist nicht gefragt, im Zweifel. Aber das ist ein Spieler, der kann dir Spiele gewinnen, Punkte gewinnen oder aber auch verlieren und deswegen ist er im Fokus und mein Spieler, auf den es ein Augenmerk zu richten gilt.
Ja, definitiv. Guter Mann. Ich habe Luis Oppi rausgesucht, Linksverteidiger. Und vielleicht dem einen oder anderen, wenn man den Namen so hört, Oppi, da war doch was, jo. Der hat nämlich...
Die Werbung, die in der Champions League immer auf die Banden läuft, ne? Oppi.
Nein, das ist Rinti Kennerfleisch. Aber Luis Oppi stand beim Pokalfinale am Platz. Er ist nämlich von Arminia Bielefeld gekommen und dementsprechend einer, der mit dem der VfB auch Erfahrungen hat und der, wie ich finde, so ein bisschen das verkörpert. Also für mich ist das so auswärts St. Pauli, Millerntor, das ist so ein bisschen auch, als würdest du auf der Bielefelder Alm. Das sind alles so diese Spiele, die, vor allem im Winter, das magst du nicht. Und Luis Oppi ist so einer, der will dir dann halt auch wehtun. Und kann auch kicken, kann auch sich auch offensiv einbringen, haben wir auch gesehen, übrigens im Pokalfinale. Wenn ihr euch nochmal die Chance anschaut, die da zum Lattentreffer geführt hat, guck mal, wie die entstanden ist. Ja, und das ist definitiv einer, auf den die rechte Seite des VfB dann vor allem wird eben aufpassen müssen. Sie werden vermutlich nicht ganz so viele Vorstöße haben. Sie werden vermutlich nicht ganz so viel den Ball haben. Aber wenn sie ihn mal haben, dann geht's schnell und Luis Oppi ist einer, der den Ball schnell machen kann. Also
Obacht. Hatte ich auf der Liste als Mittelstädt-Backup im Sommer?
Ja. Ja, tatsächlich. War, glaube ich, so mal ganz kurz so mal so eine Mini-Diskussion. Ich war mir gar nicht mehr sicher.
Ich suche immer statistisch. Ich hatte auch gefunden, weil sie haben den schnellsten Spieler der Bundesliga aktuell im Kader. Der ist aber natürlich klassisch wieder angeschlagen. Deswegen dachte ich, ich mach's mir einfach und gehe, das hat Chris vorhin auch schon angesprochen, mit dem Spieler, der halt Leipzig den Sieg genommen hat. Martin Kaas, auch wenn es ein Elfmeter war, weil er hat getroffen in der Nachspielzeit und damit auch dem VfB ja irgendwo geholfen, tabellarisch. Im Sommer für 4 Millionen gekommen aus Magdeburg. Der Stürmer, auch da, es sind halt nur 3 Tore in 17 Bundesligaspielen, zeigt das Problem da vorne, hat aber auch nur 45% der Spielminuten bekommen, also auch nicht gesetzt, trotz der relativ hohen Transfersumme für St. Pauli-Verhältnisse. Ja, schön, dass Leipzig quasi die 2 Punkte genommen hat, aber auch irgendwo trotzdem ein Sinnbild so ein bisschen für St. Pauli, dass da nicht viel vorne passiert.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das passt. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Folgendes.
Der Main VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ich gehe ein bisschen in Deckung. Ich bin wirklich in den letzten Wochen, also abgeschmiert ist gar kein Begriff, was die Jungs angeht. Macht ihr mal. Wie geht's aus?
Ein gewisser Herr Mahler hat dafür zur Spitze aufgeschlossen, also zu mir.
Komm, macht ihr einfach, ich gehe. Ich mache mir noch mal einen Kaffee.
Zur Spitze, also zu mir.
Ja, ja, ich bin ja, wie gesagt, bescheiden wie ich bin, kann ich das ruhig mal hier so droppen. Nein, 0-2 geht's aus. VfB kassiert kein Gegentor, Demirovic und ich will jetzt endlich diesen Kopfballtreffer von Chabot, die 2 machen's.
Boah, dann muss ich ja an der Spitze dranbleiben. Ich hatte auch kurz auf 0-2 umgeschwankt, aber dann bleibe ich, ist ja Regel Nummer 1, bei seinem Tipp bleiben und bleibe bei 0-1 und damit wir weiter diese Serie hier fortsetzen können, trifft halt einfach unter.
Ich sag auch das. Genau das wollte ich tatsächlich.
Ich will das
auch. Ja, das ist tatsächlich auch mein Gefühl. Ich will die Serie. Ich finde 0-1 oder 1-0 ist sowieso das beste Ergebnis, das es gibt im Fußball in meinen Augen.
Hast gerade eigentlich mitbekommen, wie er uns gedisst hat?
Ja, ja.
Ja? Ja, Regel Nummer 1 bei seinem Tipp bleiben und
ja.
So.
Ja,
ja, mir fällt jetzt einfach nichts mehr dazu ein. So. Ja, aber das darf er, weißt du, er hat ja auch, sagen wir mal so, er ist in der Position.
Ja.
Deswegen kann ich jetzt
Ich wäre noch mehr Position gewesen und dieses blöde Karasor-Tor, ey.
Das ärgert dich, ne?
Hätte ich hier reinreiten können.
Das glaube ich, naja. Dass dich das fuchst. Ja?
Weil das Zweite reicht doch. Warum muss ich in der 92. Anfang Offensivfußball zu spielen?
Das ist doch gar kein Tor. Das ist so eine Art Rolle gewesen. Ja?
Ich finde, das ist ein modernes
Kunstwerk. Dieses Beam schon gesehen mit der Todesrolle, mit dem kleinen Krokodil und dem Stück Hähnchen. Das schon gesehen?
Ja.
Ne, großartig. Nee. Auf Instagram, irgendein VfB-Memes-Account hat das gemacht. Sehr gut.
Ich freue mich deswegen sehr über dieses Tor, auch weil vielleicht auch ein Felix Mahler so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ja. Ich bin beim Tippspiel bin ich so weit hinten drin und habe eigentlich kaum eine Chance mehr, aber so nach dem Motto, wenn ich schon nicht gewinnen kann, dann trete ich euch den Tippspielrasen kaputt.
So, ja. That's the spirit, Christian.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir echt ein langes Ding heute auch mit dem.
Wir haben ein sehr langes Ding heute.
Ja.
Ich möchte aber noch zwei Sachen loswerden, nämlich wir stehen kurz vor zwei wirklich krassen Markern, die wir gerne mit euch zusammen erreichen wollen. Wir haben einmal, glaube ich, 4.992 Spotify-Abonnenten. Da fehlen also wirklich nur noch 8, um die 5.000 klar zu machen. Und auf YouTube stand heute Morgen, fehlen uns noch 45, bis wir die 7.000 Abonnenten voll machen.
Oh ja, los, sehr
deswegen
gut.
Bitte, los. Ja, schaut da vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns da. Das wird uns sehr freuen und vor allem auch sehr helfen, weiterhin so ein Produkt für euch auf die Beine stellen zu können. Deswegen seid so lieb und gebt uns ein bisschen von eurer Liebe ab.
Und das könnt ihr gerne auch tun auf allen Social-Kanälen @meinVfB. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, info@meinVfB.de. Vor allem immer sehr, sehr gerne genutzt und von uns auch tatsächlich als Lehrmaterial, wenn es darum geht, wo beispielsweise an welchem Fluss Andernach liegt oder so. Wir freuen uns da immer total, wenn ihr uns da mitnehmt und tatsächlich ja ein bisschen auch geografische Nachhilfe gebt. Wir freuen uns da einfach, im Dialog zu sein mit euch. Wir finden das auch ganz toll. Mir ist passiert am Sonntag beim Heimspiel oder auch gestern Abend in der Sportsbar. Da wird man angesprochen und uns freut es einfach, wenn die Leute das mögen, was wir tun, und wir sind da echt happy, dass wir euch das bieten können, weil für euch machen wir das, und das ist tatsächlich immer das schönste Gefühl, das man bekommen kann, wenn man zurückgespielt bekommt, hey, das macht uns Spaß, wir hören euch gern. Also vielen Dank dafür.
Da möchte ich anschließen. Gästeblock Rom, spezifisch der Podcast auf Spotify. Die anderen Angebote waren da gar nicht so im Blick, aber spezifisch unser Spotify-Podcast wurde angesprochen im Gästeblog in Rom bei der berühmten Blocksperre. Nur weil du es gerade davon hattest, es war auch eine nette Geschichte, die ja noch nicht erzählt wurde.
Das ist richtig. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran, wünschen euch ein ganz, ganz tolles Fußballwochenende. Wir sprechen und hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann blicken wir zurück auf dieses Spiel beim FC St. Pauli und haben auch wir mal eine Woche Zeit, um ein bisschen, ne? Und noch ein bisschen mehr uns vorzubereiten, ein bisschen auszuholen, zu überlegen, wie gehen wir rein in die
Celtic.
Ja. Oh, es wird so richtig, wir freuen uns so. Es wird ganz toll. Das ist dann die 390 nächste Woche.
So ist es.
Und an dieser Stelle wünschen wir euch, wie gesagt, viel Spaß in Hamburg, falls ihr das Wochenende oben verbringt, oder ein gutes Spiel am Samstagnachmittag. Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.